Hast du schon Record gedrückt?
Nee, habe ich noch nicht Record gedrückt.
Ach so, dann kann man es noch gar nicht hören.
It's a trap.
Wie?
Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Thomas, Stefan und Simon.
Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Seltsamster Beginn ever.
Wir sind Nudelduft und Spielespaß. Wir sind hier, um den Algorithmus zu bedienen und so. One, two, three, four.
Das ist Thomas' Auffassung davon, dass wir eine Kennerspiel des Jahresfolge machen. Der Stefan und ich haben da eine ganz, ganz andere Auffassung von, wie wir das hier heute zu verstehen haben. Ich freue mich richtig auf die Folge, muss ich sagen. Ich habe ganz viele tolle Spiele. Und entgegen zu der, ich sag mal, wenig Innovation, die wir gefühlt auch ein bisschen angeprangert haben im Spiel des Jahresbereich, finde ich, haben wir doch einige Sachen, die wahrscheinlich nicht gewinnen werden, aber die zumindest in dem Kennerspielbereich wären, die, finde ich, schon sehr kreativ waren. Ja, wie habt ihr das wahrgenommen?
Ich würde vor allem sagen, dass es zumindest für mich 3 Kennerspiele gibt, die ich nicht nur als Kennerspiel des Jahres einordnen würde, sondern generell als Top 20, 30 Titel, die es wahrscheinlich alle 3 auch nicht in die Nominierung schaffen werden.
Genau. So sieht es bei
mir
aus.
Und dazu gibt es dann noch 3 Favoriten für den normalen Preis, den die Jury wählen wird.
Würdest du sagen, wir können uns auf ein Kennerspiel des Jahres einigen, was es wird? Glaubst du, wir sind da recht nah beieinander? Bei also Spiel des Jahres hatte sich ja zumindest Mlem und Five Towers so ein bisschen mehr durchgesetzt als andere Titel. Du hattest ja Mischwald noch, wie heißt das hier?
Ein gutes Stichwort.
Schnitzeljagd, ja. Jetzt habe ich schon gespoilert. Schnitzeljagd hast du ja schon ins Rennen geworfen. Aber,
ja, stimmt. Ja. Ich weiß nicht, wir kommen ja jetzt vielleicht gleich drauf zu sprechen.
Sollen wir direkt Mischwald machen?
Ich glaube nicht, dass wir uns einigen. Ja, wir können direkt mit dem Spiel starten. Ne?
Dass wir sehr nah beieinander liegen, tatsächlich. Kann ich mir vorstellen. Wir starten einfach mal mit Mischwald. Haben wir ja in dem Podcast auch schon mal besprochen. Haben wir doch entschieden, anhand der Regelfrage, wer anfängt von seinen Spielen zu berichten, glaube ich. Das war noch so eine Phase.
Nicht, dass wir irgendwelche Albernheiten aus den ersten Folgen einfach so durchziehen, egal was kommt.
Das würden wir niemals tun.
Das passiert bei uns nicht.
Ja. Nein. Und da es ja keine Nudel ist, muss man auch einfach sagen, hat es auch einfach nicht mehr das Gewicht.
Du fandest es etwas besser als ich damals.
Ich finde es auch heute noch ein sehr gutes Spiel. Mischwald, vielleicht die es nicht kennen, wieder schönes Naturthema. Es geht darum, ja quasi auf seinem Board so ein bisschen einen Wald aufzubauen mit verschiedenen Symbiosen zwischen Tieren, Pflanzen und wirklich nachher einen Riesenpunktesalat, wo man Ewigkeiten schon manchmal braucht, um Punkte zu zählen oder es zumindest schon anstrengend sein kann. Deshalb auch klares Kennespiel für mich in dem Bereich. Das aber auch eine schöne Ausspielmechanik hat. Und zwar bezahlt man quasi immer mit seinen Handkarten. Kennen wir natürlich aus anderen Spielen auch. Aber das
ist eine Mechanik übrigens.
Orangt. Weil andere, die von uns bezahlten Karten, also mit denen wir bezahlt haben, theoretisch auch wieder auf die Hand nehmen können. Wir haben ein individuelles Ende einer Runde, weil wir quasi nicht genau abschätzen können, wann ist das Spiel zu Ende. Und dadurch hat man einen schönen Mechanismenmix mit viel Engine-Tableau-Building, wo ich sage, das hat mich jetzt auch wirklich einige Partien dabei gehalten. Das ist ja auch für die Jury immer sehr wichtig, dass es auch eine Langzeitmotivation hat. Ich finde, man kann verschiedene Kombinationen ausprobieren. Man hört es die ganze Zeit, es ist irgendwie nicht so richtig balanced und die Kombo sind zu stark. Das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass auch viele Leute das online gespielt haben über Boardgame Arena. Das ist ein Anbieter, wo man einfach innerhalb von wenigen Klicks auch das Spiel dann spielen kann. Und da geht dann eine Partie auch nicht so lang wie am Tisch. Dadurch gibt es auch Leute, die haben schon wahrscheinlich 100, 200 Partien einfach mal so nebenher gespielt. Also ich persönlich finde nicht, dass es mich stört. Und es ist mir auch nicht so krass aufgefallen, tatsächlich, beim Spielen. Die ein oder andere Kombi mag zwar stärker sein, aber wenn man mehrere Leute am Tisch hat, die es vielleicht auch schon mal ein paar Mal gespielt haben, ist doch so ein ausgewogener Mix eigentlich immer möglich. So, wie seht ihr das? Thomas, hast du es gespielt überhaupt?
Nein.
Hast du nichts verpasst?
Ja.
Okay, Stefan macht den Take. Also ich würde auch jetzt schon safe predicten, das ist Top-3-Kandidat von der Jury.
Auf jeden Fall.
Und ich würde auch sagen, dass das auch von mir ein Pick wäre, wo ich mit zufrieden wäre als Kennerspiel des Jahres.
Als Sieger?
Ich wäre auch damit zufrieden, wenn es als Sieger vom Platz geht, ja.
Ich befürchte, es geht als Sieger vom Platz.
Es ist vorne mit dabei.
Ich glaube, es duelliert sich nachher um zwei.
Safe nominiert.
Ja. Ich finde auch schön, dass sie wirklich so ein Naturthema wieder genommen haben. Ich weiß, ihr findet das zum Kotzen. Ich mag das hier sehr gerne. Es hat eine schöne Atmosphäre am Tisch. Ich weiß aber auch, ich habe es zum Beispiel auch auf der Arbeit mit einem Klienten gespielt, der fand es teilweise schon zu anstrengend. Also es könnte auch für ein Kennerspiel vielleicht so gerade mit diesen Punkten im Überblick halten, ist es vielleicht noch an der Grenze zu ja.
Ja, ich finde schon, nee, das ist schon okay. Ne? Ich glaube, das ist auch relativ einfach erklärt.
Ja, das ist definitiv. Und das ist, glaube ich, das Positive dann.
Und das Naturthema spielt genau hier ja in diesen Preis mit hinein, weil es einfach so viele Leute abholt. Ne? Da machst du nichts mit falsch mit. Ne? Das ist irgendwie so wie im Videogaming, Fantasy, bist immer safe mit dabei. Und für mich fällt Mischwald so ein bisschen in die Kategorie wie Arche Nova, wo ich sagen würde, ich verstehe, warum das Leute gut finden. Meins ist es auf gar keinen Fall. Oder ist es weniger? Was mich da mal stört einfach, ist, das fühlt sich zum Teil für mich wie Arbeit an. Ne, das, okay. Also in Form von, wenn du dann die Karten dort liest, diese Rechnerei, ne, das ist, vielleicht fehlt mir da auch der Mathe-Skill zu, aber dass du dann ja eigentlich, wenn du es einigermaßen kompetitiv spielst, dann immer gucken musst, okay, wenn ich die Karte nehme, warte, und wenn ich die Karte, aber wenn ich damit bezahle, okay. Und das ist für mich diese Art von Überlegung, Anstrengung, die ich unglücklich oder die ich mir anders wünsche. Ne? Als Beispiel ein Wasserkraft, was ja auch ist nicht vergleichbar, ne? Aber wo ich sage, da habe ich andere Formen der Überlegung. Es ist auch anstrengend, finde ich auch immer nach 4-5 Stunden bist du da echt gut durch. Aber das passt für mich mehr, okay, wo baue ich hin, was macht der vielleicht? Und die Form der Überlegung finde ich halt bei so einem Spiel deutlich angenehmer. Und daher ist für mich das so, für mich persönlich nichts. Ich glaube aber, das sage ich auch, das ist safe eine Nominierung. Hm. Ich könnte mir auch gut vorstellen, ist mal ein bisschen her, dass ich mir mal angehört habe, wie dieser Auswahlmechanismus funktioniert. Ich glaube einfach, dass es auch das Spiel ist, wo die meisten kein Problem mit haben. Ne? Also das ist nicht, sagst, ey, ja, das ist mega geil, auch. Das ist ein 9 von 10, musst du spielen, sondern ja, okay, das ist ein okayes, solides Spiel und das findet dann die Mehrheit der Jury und dann ist das halt der Sieger.
Also ich würde auch behaupten, so die Mehrheit der Community hat das schon gespielt oder zumindest davon gehört und es ist so ein 7 von 10 Spiel. Das ist ein gutes Spiel, genau. Das kann man auch problemlos, das werden wir auch nächstes Jahr noch, denke ich, auspacken ab und zu. Dafür ist es dann interessant genug für mich. Die erste Erweiterung ist ja jetzt auch draußen, die habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ich glaube, was du meinst, ist, dass du vom Spiel, glaube ich, anders rangehst. Ich bin ein sehr großer Bauchspieler und mir ist es egal mit den Punkten. Ich spiele einfach so, wie ich möchte und ob ich da jetzt 2 Punkte mehr oder weniger habe, ist mir total egal. Und dieses Spiel hat wahrscheinlich ein ähnliches Problem wie Fantastische Reiche, dass es Leute, die ganze Zeit alles ausrechnen müssen, für die ist das Spiel nichts. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die danach Spaß dran haben, weil dafür gibt es zu viele Punkte, dafür gibt es zu viele Kombinationen, dafür, na, also das macht dann, es ist ein lockeres Feierabendspiel, wo man aber schon ein bisschen den Kopf anstrengen muss, ne? So Kennerspielniveau. Und da finde ich, passt es echt gut rein.
Ja. Ja, an Fantastische Reiche musste ich dabei tatsächlich auch denken, gerade wenn man schaut, wo die Kopfarbeit in dem Spiel liegt, nämlich beim Ende. Ne? Ja. Und das ist für ein Kennerspiel natürlich ganz elegant, ne? Wo du sagen kannst, okay, am Ende, wenn das Spiel vorbei ist und keiner mehr Stress hat, dann zählt ihr die Punkte zusammen. Das ist kompliziert, ne? Und das ist ja bei Fantastische Reiche auch so. Und ich glaube, das ist so für die Jury auch so, okay, dann ist während des Spielens nicht so die krasse Entscheidungsnummer da. Oder zumindest, ne, musst du nicht so viel rechnen, wie du gerade gesagt hast.
Ja, und du vergleichst dich auch nicht so, wie viele Punkte hat denn jetzt der andere? Bin ich jetzt schlecht oder gut? Sondern das wird erst am Ende aufgelöst. Und dadurch, dass du durch ganz viele Sachen Punkte kriegen kannst, ist es auch nie so, dass du richtig schlecht bist. So, also mag sein, dass du vielleicht nur halb so viele Punkte hast, aber du hast trotzdem ein paar Kombinationen, die vielleicht gut funktionieren. Dann nimmst du dir das für die nächste Partie vor. Deshalb glaube ich, dass auch, ich sag mal, Leute, die wenig spielen, vielleicht untereinander weniger Punkte machen als die vier Spieler, aber trotzdem, ja, genug Spaß daran haben. Also für mich denke ich, ich würde auch jetzt mich schon festlegen, das wird auf jeden Fall Top 2 der Jury werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, es entscheidet sich zwischen dem und einem anderen Spiel.
Weiß man nachher, welches Platz 2 und 3 ist? Oder?
Nee, das nee, nicht, aber weiß ja, welche 3 nominiert sind und welche 2 es dann nicht geworden sind. Mhm. Thomas, hast du denn irgendein Spiel mit hier gebracht?
Ja, ich habe 2, die, glaube ich, nicht drauf landen werden. Und das erste ist eigentlich das eklatanteste, nämlich Heat. Das wäre für mich so ein Kennerspiel des Jahresgewinner. Ne? Also ich fände das so schade, wenn das rein vom Timing her oder irgendwelchen Verfügbarkeitssachen durchs Raster fallen würde. Das wäre ein großer Quatsch, weil das ist genau diese Sparte Spiel, wo du mit Leuten, die Bock haben auf ein Spiel, das du in einer Viertelstunde erklärt hast, dass du dann aber leicht und flockig spielen kannst im Prinzip, das zu spielen. Das skaliert bis zu 6 Leuten, super, du hast Spannung am Tisch und sowas und das ist was, mit dem du Leute, die dem Familienspiel so ein bisschen entwachsen bist, wirklich mit einem spannenden Spiel an den Tisch bekommst, das auch viele Spielprinzipien vereint, die halt über den nicht interaktiven Tableaubilder hinausgehen, der keinen wehtut, sondern einfach zu sagen so, ey, wir fahren ein Rennen, es ist konfrontativ, ich habe aber eine Mechanik da drin, die jetzt nicht so hochkonfrontativ konfrontativ ist. Ne? Also genau dieses Metier bedient Heat dabei und es ist weiterhin ein fantastisches Spiel. Und
vielleicht kurz, worum es geht.
Genau, es ist ein Rennspiel, ne, und spielt so in den, weiß ich nicht, 1950er Jahren oder sowas, ne, so schöne Boliden eben. Und man fährt auf unterschiedlichen Strecken ein Rennen gegeneinander. Es ist kartengesteuert, ne, die Karten bestimmen, wie weit man fahren kann. Und man muss gucken, dass man gut um die Kurven kommt. Da muss man runterschalten. Und wenn man zu schnell in die Kurve reingeht, überhitzt man oder fängt an rauszuschleudern. Und es ist auch wieder Push Your Luck dabei, ne, dass man eben, ja, man muss mit qualmenden Reifen fahren, aber sie dürfen halt nicht rot laufen oder platzen und so. Ne? Also man kann Risiken nehmen, man kann den anderen davonziehen etwas und es ist austariert auf eine Art und Weise, die sich nicht künstlich anfühlt. Also das ist, ne, man hat das ja ganz oft so, dass man denkt, okay, die Punktewertung ist so kleinschrittig, dass man am Ende wirklich nah beieinander liegt. Und Heat macht das aber wirklich so fantastisch, dass du nicht das Gefühl hast, es ist so eine künstliche Zurückhalten des Ersten, sondern du kannst durch riskante Fahrmanöver davonziehen, aber das Feld kann sich nochmal ausgleichen durch geschicktes Spielen und nicht durch dieses Künstliche, was man halt so hat, so okay, wir schleifen die Kanten ab, damit sich keiner ausgeschlossen fühlt. Und du spürst, wie das Kunstwerk in den Scharnieren knirscht dabei. Das Gefühl hatte ich dabei nie. Ne? Und es erfüllt alle Kriterien für mich. Das sollte es eigentlich werden.
Wahrscheinlich wird das von uns allen der gemeinsame Nenner werden, weil ich finde Heat auch fantastisch. Ich weiß, dass Stefan, glaube ich, du findest auch super.
Nee, super Spiel, ja.
Ja, und ich finde, also ich bin mir nicht sicher, ob die Jury das vergisst. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es Platz 42 auch bei BGG aktuell ist, in Overall-Ranking. Ist mir auch gar nicht bewusst gewesen, bis gerade hat fast Pax Pami eingeholt, gerade Underwater Cities überholt, Cascadia überholt. Also das ist ein Spiel, das die nicht ignorieren können. Ist die Frage, fällt es in diesen Jahrgang ja oder nein? Daran wird es nachher sich entscheiden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Aber es wurde ja im letzten ignoriert, ne?
Also, es wurde im letzten ignoriert, aber da muss man ganz klar dazu sagen, da war es Thalia exklusiv. Da hatten sie einen Exklusivdeal. Das heißt, da ist ja die Jury absolut gegen, ne, gegen Exklusivdeals. Es muss im Handel frei verfügbar sein. Das finde ich auch vernünftig tatsächlich. Die Frage ist, rutscht es jetzt nach oder überspringt man es? Ne? Auch wunderschönes Artwork wieder von Vincent Dittré. Der hat ja immer diesen franco-belgischen Stil, den ich sehr, sehr schön finde. Es ist wirklich ein Spiel, was auch über einige Partien sich gut hält. Es ist wirklich Spannung am Tisch und das beste Racing-Spiel. Ich habe einige gespielt, aber man muss ganz klar sagen, Heat ist das Beste. Ne? Und wir haben dabei noch nicht mal die Wettererweiterung damals mitgespielt. Also ich hätte noch mal Lust auf ein paar Runden tatsächlich.
Hm. Heat ist super Spiel, ne? Und das ist nämlich für mich so der Unterschied zu einem Mischwald, dass ich sage, im Bereich der Rennspiele, ich würde sagen,
ist herausragend.
Ja. Es ist herausragend, vielleicht das Beste, würde ich sagen. Ne? Ja. Was gäbe es noch? Ne? Also da ist schon allein dieses Management mit den Karten, wir müssen, brauchen wir nicht wiederholen. Und das ist halt für mich der Unterschied, wo ich sage, das ist in dem, was es sein möchte, ganz klar einer dieser Top-Titel. Und ja, bei einem Mischwald sehe ich das halt weniger. Ich sehe halt hier die Gefahr, was ich oft gehört habe, es gibt viele Leute, die sich mit dem Rennthema schwer tun und das deshalb nicht mögen. Ne? Und das wäre so meine Sorge, wo ich sage, auf jeden Fall ist das Game Design technisch das bessere Spiel als Mischwald.
Weiß ich nicht. Das ist wieder ein schwieriger Take und auch viel Geschmack
das,
dabei.
Das, was es sein will.
Da ist aber viel Geschmack dabei. Also ich will das gar nicht bewerten. Ich wüsste auch gar nicht, welches ich jetzt besser finde von den beiden. Aber es sind
meine
ganz
Sorge
andere
ist
Spiele.
Halt unabhängig davon einfach, dass das vom Thema quasi hinterherhängt. Also ich habe so das Gefühl, wenn du ein Mischwald.
Aber nicht bei der Jury. Nicht bei der Jury. Bei den Leuten ja, aber bei der Jury nicht.
Ja, genau. Also bei den Leuten. Und daher der Gedanke, wenn du ein Heat quasi nehmen würdest und auf 10 Leute verteilen würdest, dann hast du einen großen Teil, der das richtig, richtig gut finden wird. Du hättest aber auch einen großen Teil, der damit frustriert oder langweilig wäre. Auch manche mögen ja auch die Spielmechanik nicht. Und beim Mischwald habe ich so Gefühl, dass du eher so im Schnitt, dass so keiner wird es super ätzend finden. Aber
das
auch
kann sein,
weniger
ja.
Richtig gut.
Also ich bin mir sicher, wenn es für die Jury relevant wäre vom Jahrgang, dann ist es dabei. Ich denke, es ist nur Liste leider irgendwie dabei. Nicht relevant. Ja, ich glaube, es gehört in den letzten Jahrgang und da war es halt exklusiv in Läden und deshalb raus. Gut. Was dagegen ich schon letztes Jahr predicted habe, dass das zumindest auf die Longlist kommt, ja, als ich es auf Englisch gespielt habe und gehört habe, es kommt auf Deutsch. Ein Spiel, was wir, zumindest der Thomas hat es mit mir, meine ich, gespielt, auch ziemlich nach der Messe 2022, ich bin mir gar nicht sicher, Stefan, ob wir es gespielt haben. Es ist ein Stichspiel und es geht um Katzen, die entweder da sind oder eben nicht. Wir haben es nicht gespielt, Stefan, aber du hast es gespielt.
Nicht gespielt. Ich
du hast
nicht
gespielt. Okay, worum geht es? Cat in the Box ist ein Spiel, bei dem wir ein Stichkartenspiel spielen, ohne die Farben unserer Karten festgelegt zu haben. Das ist so Schrödingers Katze-Prinzip. Erst wenn wir eine Karte ausspielen, wählen wir quasi die Farbe aus. Klingt irgendwie total komplex, muss aber sagen, es ist es gar nicht so krass. Heißt aber auch, wenn jemand anders eine blaue 7 spielt, kann meine 7 zum Beispiel nicht mehr blau sein. Das funktioniert nicht mehr, dann ist sie ja in dem Universum einmal blau gewesen. Funktioniert nicht, wie auch immer. Und das Ziel ist, dabei richtig anzusagen, wie viele Stiche habe ich, so ein bisschen Area Control, je nachdem, welche Farben und Zahlen ich gespielt habe. Und vor allen Dingen möchte ich nicht kaputt gehen und ein Paradoxon auslösen, weil wenn ich dann nur noch eine 2 auf der Hand habe und alle 2 wurden aber schon bereits gespielt, ja, dann habe ich Pech gehabt und kriege alle Stiche, die ich bereits gewonnen habe, als Minuspunkte und die Runde endet sofort. Klingt super cool, ist es auch. Ich muss aber sagen, weshalb es für mich nicht nominiert werden wird, ist die Langzeitmotivation. Das ist ein gutes Stichspiel, was ein wirklich sehr, sehr innovatives Design hat. Ne? Kommt aus Japan und war der absolute Hit auf dieser einen Messe. Und ich glaube, ich habe es damals sogar von jemandem gebraucht gekauft, der es aus den USA importiert hat. Ich habe es gar nicht nach der Messe gehabt, aber ich habe es sehr früh gehabt. Und ich habe es aber nach 6-7 Partien, war für mich das aber auch der Gag irgendwie aufgebraucht und ich hatte heraus, wie ich das Spiel spiele. Und das ist schlecht, wenn du so ein, ich sag mal, Spiel hast, was auch irgendwie sich klug anfühlt, weil du musst ja auch so ein bisschen berechnen, was wollen die anderen jetzt machen. Aber wenn ich nachher eine Taktik habe, die ich immer wieder fahre, dann wird es leider repetitiv. Und da bin ich dann angekommen nach einigen Partien. Ich finde es für 5 Partien ist es ein super Spiel. Und danach merkt man, dass man so eine Lernkurve hat, dass es vielleicht nicht mehr die Herausforderung ist, die es am Anfang war.
Also das Spiel hat mehrere Möglichkeiten, eine Strategie zu wählen. Es gibt aber eine, die dominant ist.
Habe ich das richtig verstanden? Ich würde nicht sagen. Du versuchst die ganze Zeit nur kein Paradoxon auszulösen und versuchst währenddessen am meisten Area Control Sachen zu haben, um die Stiche, die du angesagt hast, musst du bekommen. Und das wird aber immer leichter, je besser du dieses Spiel verstehst und desto besser du weißt, wann spiele ich mir welche Farbe blank oder sag einfach, ich habe gar kein Blau und kann dann in der gesamten Partie aber kein Blau mehr spielen, weil ich ja gesagt habe, ich habe kein Blau und kann dafür aber stechen zum Beispiel. Das klingt jetzt komplex. Es ist vom Gameplay, trägt es für mich nicht mehr als diese 6-7 Partien.
Also du würdest quasi sagen, dass das Problem ist, dass es keine richtigen Entscheidungen mehr gibt, wenn man das verstanden hat. Dass, wenn ich sage, okay, das sind meine Karten, dann weiß ich, jetzt macht es eigentlich das Sinnvollste, diese Karte zu spielen.
Ja, also es ist eher ein Gefühl. Ne? Das ist kein, ich plane mir das jetzt alles durch. Okay. So würde ich es nicht sagen, aber es ist so eine, also wenn ich das jetzt mit euch spielen würde, dann würde ich das Spiel gewinnen. Und wenn
das ist ja ein gutes Zeichen erstmal fürs Spiel. Also das, was du als negativ gerade angekreuzt hast, habe ich gesagt, das ist doch gut.
Ja, aber das ist bei einem Stichspiel ist das schwierig. Also das mag ja bei einem, ja, schwierig. Wie soll man das erklären? Keine Thomas, Ahnung. Hilf mir mal. Wie stehst du zu dem Spiel?
Ja, ich finde es auch ein gutes Spiel. Ich habe es nicht oft genug gespielt, um an diesem Punkt angekommen zu sein. Die Mischung finde ich gut, es fehlt ihm aber Varianz im Prinzip. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man an einem Spielplan, da steckt man diese Karten rein.
Ist das da nur wird für sich die nichts ändern.
Spielerzahlen, da tut sich gar nichts. Ja. Ne? Ja. Das ist schade. Was ich zu dem Spiel eigentlich denke, so, ne, ich hatte ja das letzte Woche schon gesagt, als wir über Rebel Princess gesprochen haben, Cat in the Box ist das Pendant auf dem Kennerspiel dabei, das ist bei mir auch auf der Liste gewesen. Dafür, ich finde aber, und da leben wir wieder in dieser Zeitverzerrung, in dieser Blase. Wir haben diesen Riesenhype am Anfang erlebt. Es kam aus Japan und mit den asiatischen Spielen, das ist ja auf der Spielemesse oft so, dass die Leute hinterherlaufen und sagen, geil, da kommt was, da komme ich auch erstmal nicht dran, die will ich unbedingt erstmal haben. Ne? Hm. Das war der erste Hype innerhalb der Szene und sowas. Und ich finde oder gefühlt, ich habe aber auch gleichzeitig keine Ahnung, weil das ist, wie gesagt, nicht der Bereich, in dem ich unterwegs bin. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Stichspieler-Hype auf die Normalspieler, Familien und so weiter sich übertragen hat. Also ich habe das Gefühl, es gibt ein Kommunikationsproblem, was so Titel wie Cat in the Box angeht. Ich habe das auch im Spieletreff oder so nicht nochmal auf Tischen gesehen oder erwähnt von Leuten. So, also
wir haben es ein paar Mal doch gespielt, tatsächlich, als ich
ja, sagte. Aber nicht dort. Wir haben das bei
doch,
dir gespielt.
Doch, auch dort haben wir es gespielt.
Okay, dann habe ich es nicht gespielt, ja.
Aber ich habe bestimmt 2-3 Mal da noch gespielt.
Ja, aber dann hast du es auch mitgebracht. Gewünscht. Aber ich meine, der Indikator ist ja...
Du hast es dir gewünscht, Thomas.
Ich habe es mir gewünscht, ja, das stimmt. Ich habe es mir auch gekauft. Das ist, wie gesagt, die landen bei mir.
Du hast es auch.
Ja, aber bei mir ist das dann halt so ein bisschen Schrödingers Spielebox. So, es könnte ein guter Abend werden. Ich kann auch was anderes spielen.
Mir persönlich, vielleicht ist bei mir das Problem auch, dass der Spaß am Tisch nicht so Gaudi-mäßig ist. Ne, bei Rebel Princess hast du wirklich Spaß und damit kriegst du auch Leute, die nicht so viel spielen, die eher so stichspielaffin sind, kriegst du, weil du da auch so ein bisschen Trash-talken kannst. Bei Cat in the Box ist es sehr ernst. Es ist ein sehr starres Spiel, das auch so ein bisschen hakeliger ist. Ne, du musst halt jedes Mal, wenn du eine Karte ausspielst, die Farbe festlegen. Das wirkt nicht so ganz im Flow. Das macht Spaß. Und das ist auch ein super Spiel dafür. Nur, es ist nicht dieses Ding, ich packe das jetzt jede Woche auf den Tisch, wenn wir eine Runde haben. So, ich vergleiche das und muss es auch jetzt einfach vergleichen mit Nokoso Dice, was der Hype der letzten Messe war,
ja.
Auch aus Japan. Das wiederum habe ich doppelt so viel bereits gespielt. Das spiele ich jedes Mal, wenn meine Eltern kommen. Und das bietet... Also ich habe immer noch nicht gecheckt, wie ich dieses Spiel gut spiele. So, da ist jedes Mal
das
die
ist
Herausforderung.
Dein Favorite Go-To-Stichspiel, ne?
Nee, das ist das Kennerspiel. Also ich hoffe, dass sie es auf Deutsch bringen werden, aber das würde ich sagen, ist für mich wahrscheinlich sogar das beste Stichspiel, was es gibt.
Ja, meinte ich ja gerade, ne? Das ist das aus deiner Sicht.
Ja, weil du da die Herausforderung an die Leute hast, die Stichspiele schon kennen. Und das sehe ich bei Cat in the Box nicht so krass. Für mich muss ein Kennerspiel, Stichspiel, auch irgendwie noch eine Herausforderung sein. Das war die Crew, definitiv auch. Da hattest du einen richtigen Meta-Talk, auch mit Leuten, die gerne Stichspiel gespielt haben. Und bei Nokoso Dice ist es halt so ein, also das ist wirklich komplex. Das ist wirklich komplex, die Überlegungen, die du am Tisch treffen musst und es hervorragend versuchen musst, am besten noch versuchen musst, die anderen richtig reinzureiten, indem du denen die Farben rausziehst, die sie eigentlich angesagt hatten und so. Und das sehe ich hier nicht. Und ich vergleiche es deshalb einfach mit Nokoso Dice und muss einfach sagen, da stinkt es dann ab. Aber es ist trotzdem ein gutes Spiel und wenn die Jury das nominiert, dann bin ich auch fein damit, weil ich finde, dass die Innovation in diesem Spiel herausragend ist. So.
Ich glaube übrigens nicht, dass es nominiert wird. Das
glaube ich auch nicht.
Am Ende nochmal machen, aber
nee, glaube ich auch nicht.
Glaube ich auch zu stark ist.
Das ist es. Mhm. Das ist es, ja. Stefan, was hast du noch?
Ja, was wollt ihr haben? Wollt ihr ein Spiel, was ich denke, das drauf
ist? Ist mir egal.
Oh. Ja, gut.
Mach so einen Mischmasch.
Dann nehmen wir einfach ein Spiel, welches ich wünschte, es wäre drauf. Es wird wahrscheinlich nicht da sein. Und zwar ist es mein Spiel des Jahres 2023 gewesen. Und für mich ist es in dieser Kategorie von wahrscheinlich Top 20 all time. Und wir reden hier über ein kooperatives Spiel und zwei Helden müssen draußen bleiben. Ich glaube, wir sind ja alle auch in dem Kickstarter drin mit den Erweiterungen.
Klar.
Nicht?
Doch, bin ich.
Doch. Ne?
Ja. Ach, wir sind alle drin.
Und das ist einfach für mich eins der besten Koop-Spiele überhaupt. Ne? Es ist ein, wie gesagt, kooperatives Spiel, ein Castle Defense. Ne? Man spielt die Bösen so ein bisschen Dungeon Keeper-mäßig, hat die Root-typischen Holzfiguren, die wirklich sehr süß aussehen und hat trotzdem auch ein einigermaßen hartes Spiel, vielleicht ein kleines Tick zu hart für so ein Kennerspiel. Wobei ich sagen würde, die einfache Schwierigkeitsstufe fällt da eigentlich noch vollkommen gut rein. Du hast unglaublich viel Abwechslung. Ne? Du hast Deckbuilding-Elemente, du hast 9 Fraktionen, die du spielen kannst, die sich auch wirklich alle extremst unterschiedlich spielen oder zumindest zu Teilen sehr stark unterschiedlich spielen. Und das macht allein schon Spaß. Das willst du einfach mal jede einmal ausprobiert haben.
So ist es.
Dazu hast du so ein Kampagnenbuch, einen modularen Spielplan. Also du hast echt, da ist unglaublich viel drin in der Box einfach, dass dir auch relativ großes, ne, es kommt jedes Mal mit eigenen Regeln, jede Kampagne, was dir viel Langzeit-Value gibt. Einziger Nachteil könnte man sagen, dass es, aber das würde ich bei Mischwald übrigens ähnlich sehen, ist, dass es am besten zu zweit ist und zu dritt und zu viert ist schon sehr anstrengend. Also es ist schon dann eine lange Partie, hat aber auch gut mit der Family funktioniert, wenn man sagt, okay, die Spielzüge der Kinder kann man sich ein bisschen mit reingehen. Hat eine schöne Klimax. Man fängt schön an. Es wird nachher hinterhin immer schwieriger. Die Helden versuchen halt den Dungeon zu erobern und kommen verschiedenen Seiten je nach Szenario. Und es hat auch durchaus, wir hatten unglaublich viele Spiele, die auch wirklich so ganz knapp geendet sind, wo dann die Freude einfach sehr groß war. Und
wir haben auch schon drüber gesprochen tatsächlich. Ne?
Genau.
Ne? Erst mehrfach.
Ja. Ja, genau, ne, in der Spiel des Jahres-Folge natürlich, aber für mich so ein unglaublich gutes Spiel, ne, in dem, was es sein will, mega gut, eigentlich eine 10 von 10, würde ich sagen.
Also bei mir ist das eine 9,5 von 10, wie ist es bei dir, Thomas?
Du hast es auch in dem Bereich, also ich muss.
Krass, ja, dann ist das unser Nenner. Dann ist das doch unser Nenner. Ist doch ganz einfach, was Spiel des Jahres wird, oder?
Es wäre so einfach. Es könnte so einfach sein.
Ja, wird es aber nicht werden. Und ich glaube, es ist die Modularität und die Frickeligkeit im Aufbau und sowas. Es ist
ach,
so
weiß ich nicht.
Für den Kennerspielbereich. Ja, doch. Du musst es zusammensuchen und so. Und du musst dich auf die einzelnen Szenarien einlassen und so. Das ist eigentlich eine Stärke. Es könnte ihm aber als Schwäche ausgelegt werden. Unfairerweise bei diesem wichtigen Preis.
Weißt du, warum ich glaube, dass das definitiv Chancen hat? Das ist die Ikonografie. So, ein Kennerspiel muss eine taktische Tiefe bieten, darf aber nicht so kompliziert sein, dass du immer wieder in die Regeln gucken musst. Und in diesem Spiel, das definitiv von der Komplexität über Mischwald ist, würde ich definitiv sagen, wird es auch wirklich im mittleren Kennerspielsegment ansiedeln. Mischwald eher im unteren.
Die Erklärung dauert länger. Ne?
Die Erklärung dauert länger. Ich glaube, dass es dadurch rausfällt. Aber die Ikonografie ist so clever gemacht, dass du eigentlich kaum Rückfragen mehr hast. Was macht dieser Raum eigentlich? Was bringt das jetzt nochmal? Du hast eine riesen Variabilität. Du hast einen Spielplatz. So, du kannst mal die Fraktion mit der kombinieren. Es ist super liebevoll gemacht. Und ich kenne niemanden, der dieses Spiel gespielt hat, der sagt, boah, nee, war jetzt nicht so meins. Sondern du hörst eigentlich nur Gutes über dieses Spiel. Es ist mittlerweile auch bei einer 8,0 auf BGG. Das ist auch super. Ich würde es mir wünschen. Also ich könnte es mir auch vorstellen, tatsächlich. Das wäre, ich glaube, dass es von der Komplexität höchstens ein bisschen zu krass ist. Das wäre meine einzige Befürchtung, wenn wir es auch gerade mit den letzten Jahren vergleichen. Dann ist es noch mal eine Spur drauf. Aber wenn du einmal in diesem Spiel drin bist, ich kann mir vorstellen, dass so viele, ich sag mal, die Spiel des Jahres bisher gespielt haben, auch daran richtig Spaß haben können. Und es auch so ein kooperatives Gefühl ist von knappen Partien, von Spaß am Tisch. Es sieht nett aus. Und es ist vom Spielablauf eigentlich auch nicht mehr so schwer, wenn man es einmal verstanden hat. Du deckst eine Karte auf, dann machst du dies, na, dann legst du deine Karten hin.
Ich noch kurz da, ne, wir haben ja immerhin letztes Jahr Dune Imperium als Nominierung gehabt, was ja, noch mal ein Ticken drüber ist. Also das sollte zumindest nicht das Argument sein.
Das wird es aber am Ende werden.
Ich denke, das ist es.
Weil ich muss auch ganz klar sagen, das Kennerspiel des Jahres war immer so ein Preis, den auch meine Eltern von der Komplexität gerne mitgespielt haben. Und wir haben tatsächlich auch Helden müssen draußen bleiben mit ihnen gespielt. Und man muss sagen, das war meinen Eltern zu viel. Ja, es war doch zu viel. Und ich glaube, das ist leider der einzige Grund. Und es hätte es so verdient, auch von dem, wie das Spiel designt ist. Es gibt wenig gute Castle-Defense-Spiele, haben wir ja schon in der Folge besprochen. Und das macht es hervorragend, dieses Tower-Defensive, richtig gut. Und ich habe es auch auf der Arbeit einmal gespielt, der war auch total begeistert. Also das ist ein Spiel, ja, fantastisch.
Auf jeden Fall.
Hat die Spieleschmiede mal wirklich einen Goldgriff gelandet, muss man sagen.
Das können sie auch. Wer viel greift, greift auch Gold.
Erstmal ein Seitenhieb hier.
Was denn?
Ja. Du musst dich rechtfertigen nachher bei einer Mail, die dann böse ankommt oder so.
Ja, du hast doch jetzt den Zugang auch. Das ist alles in Ordnung.
Den Zugang auch. Stimmt. Ich habe den Instagram-Account übernommen. Also wenn ihr schreiben wollt, nur zu. Dann werdet ihr auch auf mich treffen.
Hast du den übernommen? Das ist sehr gut.
Also was heißt übernommen? Ich habe mich jetzt auch
Simon
eingeloggt.
Hat die übernommen. Ihr habt es alle gehört. Wenn ihr Antworten bekommt, sind die von Simon.
Aber du darfst weiterhin Bilder posten. Das mache ich nicht. Das kannst du machen. Das
Och,
kannst
nee.
Du auch, doch, weil du machst das auch so schön. Nee, wirklich. So, jetzt kurz mal abgeschwitten.
Ja, genau. Dafür muss ich nochmal wieder.
Wir haben einen Instagram-Account?
Klar.
Ich mache mal mit einem Spiel weiter, ja. Sonst können wir hier gar nicht durch. Und zwar ein Spiel, wo ich jetzt eine ganz besondere Bindung zu habe, weil es aber auch ein fantastisches Spiel ist. Ich weiß, dass wir es alle gespielt haben. Und es ist der Euro-Vertreter auf der Kennerspielliste. Ich denke, von der Komplexität wird es wahrscheinlich weniger Chancen haben. Ich würde es aber trotzdem auf dieser Liste sehen. Und das ist ein Spiel, was ich zuletzt in der gleichnamigen Stadt gespielt habe im Urlaub.
Darf ich auflösen?
Ja.
Amsterdam.
Kutna Hora. Ich bin tatsächlich selber in die Minen abgestiegen. Sehr witzige Geschichte. Kommen wir dann in der Folge mit den Spielen im Urlaub zu sprechen. Ein Spiel mit einem dynamischen Markt, könnte man schon fast sagen. Also der Markt passt sich dem an, was die Spieler auf dem Board bauen. Für Thomas war das zu wenig Action. Ich muss sagen, je häufiger ich das Spiel spiele, desto besser finde ich den tatsächlich, weil er nicht so exorbitant schwankt. Man aber dennoch schon sich ein bisschen in die Quere kommen kann und bestimmen kann, wie viel der andere vielleicht zahlen muss. Und ja, wir bauen thematisch die Stadt Kutna Hora auf. Ich werde da gar nicht mehr so viel zu sagen, weil haben wir ausführlich drüber gesprochen. Wir sollten jetzt nicht jedes Spiel, was wir hier schon zigmal besprochen haben. Aber für mich ist es ein herausragendes Eurogame dieses Jahrgangs, wenn nicht sogar das beste Eurogame des Jahrgangs. Ich habe es sehr gerne gespielt. Ich habe auch, wie gesagt, meine persönliche Bindung zu diesem Thema, weil ich diese Stadt liebe, weil ich jetzt auch nochmal vor kurzem dort im Urlaub war, weil ich diese Liebe zum Detail, die Czech Games Edition da reingesteckt hat, einfach total super finde, dass ich wirklich die realen Gebäude super erkennen kann auf dieser Stadt, es aber trotzdem diesen Silber-Look hat und dieses Feeling super rüberbringt. Und für mich definitiv eine Sache, wo ich sage, 8 von 10, ja. Sollte sich die Jury angeguckt haben. Ich habe es allerdings auch nur so 5-6 Mal gespielt. Vielleicht hält es auch nicht mehr als 7-8 Partien. Wobei ich habe einfach wieder Lust drauf gehabt und ich habe auch jetzt wieder Lust, es zu spielen. Also von daher hat die kritische 5-Partien-Marke überschritten und das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Ja.
Und ich habe jetzt eine Startspielermarke aus Kutnahora, eine Silbermünze. Von daher, jetzt muss es nochmal auf den Tisch, das ist ja klar.
Sehr gut. Ich würde es auch nochmal mitspielen. Das ist für mich auch das beste Heavy Euro des Jahres, das ich gespielt habe. Also es ist auch das einzige Heavy Euro des Jahres, das ich gespielt habe.
Ja, und es ist deshalb, also Moment, es ist schon ein Kenner. Also es ist ein oberes Kennerniveau, würde ich sagen.
Ja, aber es ist ein oberes, ne? Also oh, das schon.
Ich
ne?
weiß
also,
es nicht.
Doch, ist es. Doch.
Ich würde das schon eher als
unter. Nein, das ist doch nicht unter das Kennerniveau.
Jetzt reicht hier 3,32 bei
also,
Weight
Rating. Das wird der Token sein.
Nein, ich meinte nicht unteres Expertenspielniveau, meinte ich.
Ach so, ja, dann ist ja
mein Stefan wirklich fast rausgeschmissen.
Für mich ist das schon ein richtiges Eurogame. Das ist schon, also für mich ist Kennerspiel, wenn du dir das auch vergleichst und Dune Imperium, sagen wir mal, ist ein Ausrutscher, das ist schon eher die, ne, die halt Challengers, Living Forest, ne, Paleo, die
Crew. Ja, aber es ist für mich, also ich würde trotzdem sagen, für uns alle ist es ein Kennerspiel.
Ja, für uns, wir sind aber für den Preis nicht der Maßstab.
Aber wir sprechen hier von den Kennerspielen des Jahres. Und nachher gehen wir darüber, was die Jury gesagt hat.
Okay.
Mhm. Also es wird der Vertreter sein dessen, das zu heavy ist für die Liste eigentlich. Aber
steht
aber drauf, ne, worüber wir letzte Woche schon gesprochen haben, um die Spieler zu befrieden und zu sagen, so hey, das war's los. Ich finde es innovativ. Der Markt ist mir persönlich, wenn ich an andere Marktspiele, die ich spielen könnte, ist es mir zu wenig. Ich finde es super, super gut, habe ich ja schon gesagt, dass der in einem Eurogame drin ist. Das ist ja fast schon mutig. Ja, also, dass so viel Dynamik
da. Aber er funktioniert auch, weil er so ist, wie er ist. Das muss man dazu sagen. Ja, wenn du jetzt einen krassen, dynamischen Markt hättest, dann wäre es kein Eurogame mehr. Du musst ja trotzdem berechnen, wie sieht's in dem nächsten Zug vielleicht noch aus.
Ja.
Mit Risikoabwägung. Und
ein bisschen mehr
so
Interaktion wäre aber vielleicht noch drin gewesen. Aber es ist ja gut, dass sie das gemacht haben und dadurch bleibt es halt auch länger frisch einfach. Ne? Ja. Also ich finde auch, dass so die Euros seit ein paar Jahren, also ich krieg's ja auch nur sekundär mit, ne, wirklich. Aber was gab's für einen anderen Kandidaten?
Ja, ich habe noch einen.
Slot?
Ach, ich habe noch einen und das ist Gelehrte des Sythegris. Ne? Ist natürlich noch mal eine Spur krasser. Also das ist definitiv Expertenspiel. Es wird auch nicht nominiert werden bei Schwerkraft Verlag. Aber ich habe es hier auch im Podcast schon mal erwähnt. Für mich ist das einer der Kandidaten für diese Kenner-Expertenriege dieses Jahrgangs. Fand ich fantastisch und wollte ich nur ganz kurz erwähnen, weil wir haben auch schon ausführlich drüber gesprochen.
Ja.
Stefan, hast du noch was? Jetzt ist Stefan kurz irgendwie weggewiesen.
Ich dachte, Thomas wäre dran.
Ach so, Thomas, was
ja, ich habe ja nicht so viele. Also, die nächsten habe ich fast nicht gespielt. Ich habe noch einen, wo du Schwerkraft sagst, einen Titel, der letztes Jahr im Sommer rausgekommen ist? Nee, der war im letzten Jahr wäre der gewesen, ne? John Katakomben wäre letztes Jahr dran gewesen.
Wäre letztes Jahr dran gewesen. Aber genau. Auch nochmal, darf man ruhig nochmal erwähnen, ein Top-Ten-Spiel für mich. Fantastisch, das beste
Deck. Der Klong war ja 2018 auf der Liste, aber Katakomben hätte es eigentlich auch nochmal verdient.
Warte. Top-Ten was? 2023 oder
ever.
Unter?
Ever. Ja.
Kann ich verstehen.
Fantastisch. Aber wir haben trotzdem ein Spiel gespielt, dann helfe ich dir mal, Thomas. Ich weiß nicht, ob du es dann vielleicht nicht so gut fandest, aber ich werfe trotzdem Obsession mal
das
kurz.
Das haben wir nicht gespielt.
Hä?
Das haben wir noch nicht gespielt.
Also noch das wollte
ich. Ach so, du gingst mir die ganze Zeit auf den Keks damit, dass wir das spielen. Und dann, wo es dann im Spieletreff angeboten war, war der feine Herr natürlich nicht da, ist ja klar.
Ja, genau.
Und du warst auch noch froh, hast du gesagt oder so.
Was war ich?
Du warst froh.
Dass ich das nicht gespielt habe?
Ja, wieso?
Was?
Ich weiß, du warst im Urlaub, glaube ich.
Ich war, deshalb war ich
froh. Dann spiel das doch ruhig da, dann können wir Magic spielen.
Bestimmt.
Nein, keine Ahnung. Also Obsession, hast du es gespielt, Stefan?
Hm.
Ja, was ist denn los hier heute?
Ich habe mir mal die Regeln beigebracht, aber es ist dann nie gespielt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, hast das du's? Ist irgendwie nicht mein Thema. Nee.
Also Obsession, viktorianisches England. Wir sind eine Adelsfamilie und wollen die einflussreichste der Umgebung sein. Ist wirklich so Downton Abbey-Vibes und wirklich ein schöner mechanischer Mix aus Deckbuilding und Tableau-Building und Auch Worker Placement tatsächlich, weil wir müssen auch unsere Worker, die auch unterschiedliche Funktionen haben, auf unseren Gästen, aber auch auf unseren verschiedenen Orten, die wir nach und nach ausbauen, einsetzen. Ist ein super mechanischer Mix. Also ich finde, das Spiel hat so ein richtig schönes Feeling. Also es trieft vor diesem Thema, obwohl gar nicht so viel Thematisches passiert eigentlich, aber durch diese Optik, durch das Setting, durch so Flufftexte, es kommt einfach hervorragend durch. Ich meine, wir haben auch schon drüber gesprochen, aber ich finde es fantastisch. Ne? Strohmann Games hat es auf Deutsch letzte Messe rausgebracht. Ich weiß, wie lang diese Schlange da war. Mhm. Haben Leute stundenlang angestanden. Und ich kann verstehen, warum. Ne? Ist ein ganz kleiner Verlag vorher gewesen. Und ist sicherlich auf einem höheren Kennerniveau. Ich würde trotzdem sagen, es ist noch Kenner, aber eher höheres. Und ich muss sagen, ich würde auch sagen, das ist eins der besten Euros, wenn man es Euro nennen kann, des Jahres.
Das ist doch kein Kennerniveau, oder?
Doch. Erhöhtes Kennerniveau.
Leichtes Expertenspiel.
Nee, 3,1. Das ist für mich erhöhtes Kennerniveau.
I don't know.
Also Klonkatakomben, also das kriegst du in 20 Minuten erklärt. Das ist nicht so schwer von den Mechaniken. Ne? Und es hat schönes Material, es sieht gut aus. Wie gesagt, ich finde gerade dieser mechanische Mix ist wirklich irgendwie auch einzigartig dadurch, hat verschiedene Möglichkeiten, auch Siegpunkte zu machen. Und wir haben es auch echt häufig gespielt. Ich glaube, die 5-Partien-Marke müsste da auch überschritten sein. Ich glaube nicht, dass es die Jury wählt, kann ich nicht vorstellen. Dafür ist es wahrscheinlich zu heavy. Ja. Aber sie werden es bestimmt mal gespielt haben. Und ist wahrscheinlich auch für gut. Also es ist ein gutes Spiel. Ich kenne auch wenige Leute, die sagen, es ist schlecht.
Hm. Ja. Ich habe noch zwei Spiele, von denen ich mir wünschen würde, dass ihr mir da was dazu erzählt. Einfach. Ich bin jetzt einfach in der Nehmerposition. Irgendwer von euch. Das ist doch. Also, und zwei, die auch so ein bisschen ähnlich heißen, zumindest in meinem Kopf, nämlich Evenfall und Veil of Eternity. Die wegen dem Veil und dem Fall verwechsel ich die immer in meinem Kopf. Und Evenfall habe ich, das ist nämlich so eins, was ich eben bei Catch in the Box meinte, das habe ich nicht auf anderen Tischen gesehen, ohne dass wir selber darauf Einfluss genommen hätten. Und Evenfall habe ich viel gesehen. Ne? Eins von diesen Kartenspielen auch so dabei. Wie sind da eure Erfahrungen mit?
Ich habe es nicht gespielt. Ich habe gesehen, dass es einmal in dem Spieletreff gespielt wurde, aber da habe ich tatsächlich auch versäumt, die Leute zu fragen, wie sie es fanden. Ich bin den letzten Jahren so ein bisschen DLP-Games müde geworden. Die haben irgendwie nicht mehr das gute Händchen gehabt wie früher. Keine Ahnung. Die treffen einfach meinen Geschmack nicht so. Ne, das ist gar nicht unbedingt schlechte Verlagsarbeit oder so, sondern das ist einfach nicht mein Geschmack. Ja, und von daher habe ich das tatsächlich auch bisher ausgelassen, auch weil mich das Thema nicht so gecatcht hat und es auch für mich jetzt nicht so spannend aussah.
Dafür können wir umso mehr zu Veil of Eternity sagen.
Oh ja, denn das, da bin ich mir sicher, das wird der zweite Pick der Jury sein. Ich denke, dass es sich zwischen Mischwald und Veil of Eternity entscheiden wird und ich denke sogar, dass Veil of Eternity vielleicht sogar noch bessere Chancen hat. Es ist ein Engine-Building- Spiel, bei dem wir aber auch so einen Racing-Mechanismus haben. Wir versuchen ganz schnell Punkte zu kriegen und wir versuchen immer wieder neue Kombos irgendwie uns zu erschließen und haben so ein bisschen den Auswahlmechanismus von Catan. Jeder sucht sich eins aus und dann geht es wieder rückwärts. Von ja, kleinen Kreaturen, die auch irgendwie inspiriert von verschiedenen Mythologien sind. Und das geht in einer Stunde zu spielen und macht erstaunlich viel Spaß. Ich bin mir nicht sicher, wie lange das hält. Also ob man das 15, 20 Partien spielen kann. Das ist ja für die Jury dann wieder relevant. Hat auch eine völlig unnötige, also die unnötigste Figur, die es, glaube ich, in einem Spiel je gab. Also die stellst du in die Mitte und verdeckst damit alle anderen Karten, sodass du nichts mehr erkennen kannst. Super dumm. Dafür hast du aber auch coole Holzmarke, muss man dazu sagen.
Generell und, schöne Produktion. Ne?
Ja, es sieht gut aus. Es macht auch richtig Spaß. Also auch das ist wieder ein Spiel, wenig Leute gehört, die es irgendwie schlecht gefunden haben. Es funktioniert sogar zu zweit einigermaßen gut. Klar, ist erst so ab 3 Personen, würde ich sagen, funktioniert es richtig gut. Naja, aber es funktioniert auch gesagt, zu zweit. Schon, ne?
Also ich habe es nie zu zweit gespielt. Aber ich
habe es zu zweit gespielt. Es geht. Also es geht, du hast nur weniger Auswahl auch an den Kombinationen, weil halt weniger Karten
da liegen. Katan zu zweit, Katan kann man nicht zu zweit spielen. Ne? Ja. Es geht vieles.
haben wir gar nicht drüber gesprochen, über das Spiel, ne? Aber ich finde es auch wirklich clever. Ich finde, es macht auch jetzt nichts neu, aber es ist trotzdem ein guter Absacker. So würde ich es, ich würde es einfach so betiteln. Wenn ich jetzt ein Heavy Euro gespielt hätte und ich hätte noch eine Stunde Zeit, das ist vorgekommen im Spieletreff, dann haben wir Rail of Eternity auch ausgepackt und haben das gespielt. Es ist super schnell erklärt, wirklich, ich sag mal, in 5 Minuten kannst du das erklären. Und ich glaube, deshalb wird die Jury das schon in die engere Auswahl nehmen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es in die Top 3 kommt.
Hm. Möglich, möglich. Schauen wir mal am Ende,
was noch so kommt. Was hast du denn noch,
Stefan? Ich würde einmal, vielleicht der Form halber, es wäre jetzt nicht mein Favorit, aber einfach die Weiße Burg.
Ja, habe ich auch.
Dass wir die einfach mal genannt haben. Ne? Wir haben auch in unserem Podcast drüber gesprochen und ich glaube, ne, auch Eurogame hat, glaube ich, 2 Besonderheiten. Das eine ist erstmal, dass es eine ziemlich kleine Schachtel ist, in die sie alles reingepackt haben, ähnlich wie bei die Rote Kathedrale, welches hervorragend ist und welches wir, glaube ich, beide sehr gut finden.
Habe ich am Wochenende noch gespielt und ich habe nochmal gemerkt, wie genial ich dieses Spiel finde.
Ja, ja.
Rote Kathedrale. Rote Kathedrale ist wirklich nochmal liegen besser als Weiße Burg.
Die Weiße Burg. Und ich glaube, wir haben beide so gesagt, Weiße Burg ist okay. Ne? Kannst du machen.
Ja. Ja.
Die Besonderheit bei Weiße Burg ist, du hast halt 9 Züge, ne? Das Dice-Drafting. Und du musst halt gucken, möglichst viel aus diesen wenigen Zügen rauszuholen. Das war so ein Spiel, was ich eigentlich vom Design, und das war, glaube ich, meine Aussage auch in der Folge, gerne mögen möchte. Also das finde ich alles toll von der Idee her, aber irgendwie war das beim Spielen immer so okay.
Also ich schließe mich da genauso an. Also für mich ist es so eine 6 bis 7 von 10.
Ja,
eher Tendenz 6. Also es steht noch bei mir im Regal und ich denke auch so, es kommt auch bestimmt die Zeit, dass ich sage, boah, so jetzt eine halbe Stunde dieses Spiel, könnte ich mir gut vorstellen, aber ich weiß nicht, wie lange
ich es mir gar nicht. Also ich hätte null, ich habe momentan null Lust, das zu spielen.
Momentan habe ich auch keine Lust, das ist richtig.
Also es wäre jetzt wirklich nur, man ist irgendwie gezwungen und man sitzt mit 4 Leuten und alle 3 wollen es unbedingt spielen und dann, ja, okay,
von mir aus. Ich glaube, dass unsere Erwartungshaltung da auch durch die Rote Kathedrale, dadurch, dass wir die Rote Kathedrale, glaube ich, aber auch so gut finden.
Ist die Rote Kathedrale beim Kennerspiel irgendwie erwähnt worden? Nee, ne?
Okay. Oh, das weiß ich gar nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Also die Rote Kathedrale hat auf jeden Fall ein niedrigeres Rating. Nee. Die hat eine 7,7 und die Weiße Burg steht bei 8,0.
Blasphemie.
Ich finde auch, also ich mag die Rote Kathedrale wirklich gerne und ich sehe die bis heute auf den Tisch kommen. Auch jetzt am Mittwoch, als wir beim Spieletreff waren, auch da hat es jemand als Absacker gespielt und ich mag die Rote Kathedrale einfach lieber. Na, und die Weiße Burg ist für mich so ein bisschen... es ist nicht so spannend im Spiel. Es ist nicht so das Fetzige, was ich bei der Roten Kathedrale schon auch habe. Beim Dice, beim Würfel auswählen, aber auch bei dem Kathedralenbau selbst. Da kommt so eine Art Spannung auf und sogar zu zweit funktioniert es gut.
Es ist ja tatsächlich eines der härtesten Area-Control-Spiele, trotzdem nett und simpel verpackt. Ne, das mag ich ja also das ist ja schon, kann ja schon tough sein, wenn du dann da als Dritter rausgehst und keine Punkte kriegst, aber ist halt, finde ich, unique in dem, was es macht.
Ja.
Aber gut, wir sind Rote Kathedrale, reden wir nicht drüber. Weiße Burg haben wir einmal abgehakt. Weiße Burg ist auch so ein Spiel, wo ich die Sorge trage, dass es eventuell nominiert wird, zu Unrecht.
Ja, weil wahrscheinlich sie sagen, die Rote Kathedrale war nicht nominiert. Keine Ahnung. Jetzt machen wir so den Mitleids-Oscar für.
Aber das wäre ganz furchtbar.
Das wäre, also wenn sie so anfangen, ist vorbei, wirklich.
Es gibt ja Leute, die mögen das. Ich glaube, der Hunter, ne, hat es auch, glaube ich, relativ weit hoch gerankt.
Es ist halt ein Spiel von einem großen Verlag. Und es ist auf Deutsch, gibt es halt auch nur begrenzt viele Eurogames und ich glaube, da stürzen sich Euro-Fans immer auf die Neuheiten, ne? Wenn man gerade nur auf den deutschen Markt begrenzt ist. Und ja gut, dann ist es trotzdem nicht gut genug. Wir hatten ja eben die anderen Vertreter. Ich habe noch 2 Spiele, die ich zumindest mal kurz erwähnen will, bevor wir mit den realistischen Einschätzungen weitermachen. Und zwar einmal ein fantastisches Solospiel, was ich unbedingt jetzt nochmal auspacken muss, gerade wenn ich es jetzt nochmal sehe. Auch auf der letzten Messe rausgekommen, auch beim Schwerkraft Verlag, was bedeutet, dass es nicht nominiert wird. Soweit ich weiß oder soweit ich mitbekommen habe, gibt Schwerkraft keine Rezensionsexemplare raus. Und deshalb, ja, deshalb, ich finde das gut. Ich finde das gut. Aber deshalb sind sie gefühlt ausgeschlossen vom finde ich auch komisch, aber gut. Also sie schicken niemanden was zu, auch nicht den Spiel des Jahres Leuten. Egal, trotzdem, das Spiel ist fantastisch und auch wieder von Garfield Games. Und zwar das Vermächtnis des You. Das ist ein Solo-Spiel mit, also ein Euro-Kampagnenspiel, was einen, ich glaube, ich habe noch nicht drüber gesprochen hier, ne? Das war vor unserer Podcast-Zeit. Was total genial ist, weil wir haben wirklich so ein bisschen diese Mechanismen, die wir auch aus der Westfrankenreich-Reihe kennen. Ne, verschiedene Worker, verschiedene Gebäude schalten mehr Sachen frei und wir nehmen die vom Spielplan, um quasi unser Tableau ein bisschen auszubauen. Wir müssen an einem Fluss bauen und ich weiß gar nicht mehr thematisch genau, worum es ging. Dafür ist es leider zu lange her. Was ich weiß, es gibt Multi-Use-Cards. Finde ich immer cool, dass man quasi sich immer entscheiden muss, für was benutze ich jetzt die Karten? Das geht auch so ein bisschen in so einen Deckbuilding-Aspekt über. Und das Geniale ist, du erfährst so ein paar Geschichten. Also du hast Sachen, die passieren während der Partie, die dann weitere Partien beeinflussen. Du mischst die dann in neue Decks rein. Du kriegst neue Herausforderungen. Es wird geguckt, verlierst du die Partie? Dann wird die Partie beim nächsten Mal leichter. Oder gewinnst du die Partie? Dann wird sie das nächste Mal schwerer. Und dadurch kommt so eine sehr schöne Frische in dieses Spiel. Ich bin leider, dadurch, dass ich das erste Mal, glaube ich, das falsch gespielt habe, bin ich nicht über das zweite Szenario rausgekommen, weil ich dann irgendwie wieder meine Solo-Phase kurz vorbei hatte. Aber das ist ein Spiel, wo ich sage, wer Solo-Games mag und Euro-Games, das ist ein Muss. Das ist ein absolutes Muss. Das ist das trieft auch nur so von diesen Garfield-Games wie der Westfrankreich-Reihe, Südtigris-Reihe, von guten, durchdachten Eurogames, eben mit immer wieder neuen Überraschungen kommen. Die Gegner sind plötzlich ganz besonders. Oder wenn du den einen Gegner besiegst, dann ist er komplett für alle Partien raus. Dafür kommt ein anderes Ereignis rein, was dich richtig gut. Also wirklich ein fantastisches Spiel. Und das andere, was ich zumindest mal kurz erwähnen muss, wir haben es noch nicht, ich glaube auch noch nicht ausführlich in dem Podcast besprochen, nur sehr viel erwähnt, ist Too Many Bones, was im letzten Jahr rausgekommen ist bei Frosted Games, was ja schon Ewigkeiten auf Englisch verfügbar ist. Eins der besten kooperativen Spiele. Bei mir aktuell Platz 4 in meinen All-Time-Spielen. Asymmetrische Charaktere. Jeder hat gefühlt ein eigenes Video verdient mit einer Stunde Regelerklärung. Zumindest wenn man...
Heute nicht.
Ausnahmsweise. Heute nicht, aber es ist wirklich gut und es macht richtig Laune und ich habe alles und ich bereue es nicht und ich freue mich auch darauf, demnächst mal wieder da richtig reinzugehen. Aktuell hindert mich so ein bisschen die Zeit und die anderen Kampagnenspiele daran, aber das Schöne ist, dass Too Many Bones eben kein Kampagnenspiel ist, sondern dass du One-Shots spielst. Eine kleine Heldenreise, die ja 1 bis 3 Stunden vielleicht dauert, aber das macht richtig Laune und ja. Das wird die Jury nicht nominieren, dafür ist es halt zu expertig, aber das muss man definitiv in diesem Jahrgang erwähnen, weil es eins der besten Spiele überhaupt ist.
Plus eins.
Thomas guckt so lethargisch vor sich hin, hast du noch was?
Nein. Sind wir fertig?
Nein.
Nach lange nicht.
Lange, ja.
Wir haben gesagt, wir kommen gleich zum Ranking.
Gleich haben wir ja gesagt, wir haben ja erst 52 Minuten aufgenommen. Gleich ist ja relativ.
So, die okay. Halbzeit, würde ich sagen.
Ich würde auch sagen Halbzeit. Mhm. Und Thomas denkt, ich gehe jetzt ins Bett. Fällt eh keinem auf. Ja, Stefan, hast du noch was?
Ich habe noch was. Und zwar ein Spiel, welches du mir beschert hast, lieber Herr Simon. Ich habe es live in der Folge noch gekauft. Und spätestens jetzt solltest du wissen, worüber wir reden. Ich habe gerade eben viel zu viel Geld für einen All-In-Kickstarter dazu bezahlt. Es ist auch ein Spiel, welches wir wahrscheinlich traurigerweise nicht sehen werden.
Und ja, glaube ich auch nicht.
Ja, es ist aber für mich auch eigentlich ein perfektes Spiel für den Kennerspielpreis. Es ist Robot Quest Arena. Es scheitert vielleicht schon am Preis. Ich glaube, wir sind immer noch bei 60, 70 Euro.
Ja, aber das ist, glaube ich, nicht der ja, aber komm. Okay, das, ich glaube nicht, dass daran scheitert.
Du kriegst ja auch hervorragende Figuren. Und auch das, ähnlich wie meine anderen Favoriten, ist wieder ein Spiel, welches für das, was es sein will, A, ein bisschen einzigartig ist und da ganz weit vorne steht. Hm. Wir spielen halt in einer Arena mit Robotern gegeneinander. Es ist ein sehr einsteigerfreundliches Deckbilderspiel, was wir auch mit der Familie gespielt haben, was man mit Erwachsenen, mit Experten, wir haben es mit unseren im Spieletreff gespielt, mit Leuten, die sonst eben Heavy Eurogame spielen, also durch die Bank weg spielbar. Und das Sympathische an dem Spiel ist, dass es eben ein Spiel ist, welches gegeneinander funktioniert, ohne dass es große, in Anführungsstrichen, Frustration erzeugt, weil du jederzeit sofort wieder einsteigen kannst. Deine Lebenspunkte sind sozusagen Siegpunkte und solltest du einmal auf Null fallen, ist es vielleicht sogar manchmal ein strategischer Vorteil, wenn das dir passiert. Es gibt ja sogar einen, der davon profitiert, der Charaktere, der dann neu einsteigen kann an anderen Positionen des Spiels. Und das ist einfach in der Form ein Spiel, was ich unter einer Stunde spiele. Ich finde, es spielt sich zu zweit, zu dritt, zu viert gut. Wir hatten mal in der Folge gesagt, wo wir darüber gesprochen haben, zu dritt vielleicht am schlechtesten, aber selbst da finde ich es eigentlich noch okay. Es hat viele Möglichkeiten, da auch nachzulegen, wie ich gerade selber
erfahren habe. Wie man gesehen hat im Kickstarter. Den gibt's aber nicht für den Markt. Von daher, Preis passt.
Genau.
Wir reden einfach nicht darüber, wie viel wir da investiert haben.
Ich glaube aber, es ist ein Faktor für die Jury.
Bei Erweiterungen?
Doch, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass sie ein Grundspiel nominieren würden, wenn sie wissen, dass da im Hintergrund ein 300-Euro-Investment steckt.
Ich wünschte, es wäre nur 300
Euro. Ja, es ist noch ein bisschen mehr. es ist für mich aber auch, es fällt genau in die Kategorie. Wie Challengers letztes Jahr.
Ja.
Dieses eigentlich einfache Regeln, klar, für Leute, die noch nie Deckbuilding gespielt haben, muss man das erstmal erklären, aber ich habe es auch auf der Arbeit gespielt mit meinen Klienten, die auch sowas noch nie gespielt haben, das hat hervorragend funktioniert und die hatten richtig Gaudi, die haben sich da gefetzt und ich nehme aber den Bot beim nächsten Mal und dann, ja, ist doch scheißegal, keine Ahnung, war richtig gut und wir haben es ja schon zigmal erwähnt, müssen wir jetzt nicht lange drauf eingehen, für mich wäre das ein Hope-Pick, also einer, den ich mir definitiv wünschen würde.
Übrigens auch von einer der Designer von Star Realms.
Richtig, hatten wir auch schon mal erwähnt tatsächlich.
Das ist der hervorragend gespielt. Aber gesagt, würde ich Geld drauf setzen müssen, dass es, dass es nicht genommen wird irgendwo, aber eigentlich hätte es verdient, dort zu sein. Es passt perfekt dafür.
Mhm. Aber sie haben noch nie irgendwas in Richtung Arena-Spiel oder so
gewinnen lassen. Gab es so viele gute? Ich kenne halt auch keine guten.
Das ist halt, da kommt ja die Identitätskrise des Preises mit rein. Ne, also wenn ihr euch das anschaut, die letzten, wie viele Jahre sind es, 13, die es den Preis gibt, am Anfang ist es alles fein mit Euros und so und dann franzt es so langsam aus. Ne? Und wie viel Mary Trash man auf der Kennerspielliste des deutschen Kennerspielpreises sehen möchte, das hat in den letzten Jahren schon zugenommen, aber dann doch bitte schon Koop. Also dass da ein konfrontatives und ich hau dich raus, du haust mich raus gewinnt, das sehe ich auf lange, lange Zeit nicht.
Aber das ist es ja auch nicht. Ne? Also ich finde, deshalb haben die ja wirklich, also ich würde ja sehr, also erstmal ja, ne, es wird nicht erscheinen, aber das ist ja genau ein Spiel, was eigentlich diese Frustration eigentlich gar nicht hat. Ne? Wo du sagst, das ist eigentlich nur ein Spielelement, es ist keine Player Elimination. Du musst dich dann nur wieder neu drauf einstellen und musst es mit einplanen, okay, fliege ich jetzt in der nächsten Runde raus oder nicht? Okay, alles klar. Wie lange kann ich hier auf diesem Spot bleiben? Und in dem Moment, wo mein Zug anfängt, bin ich sofort wieder neu dabei. Diese Logik mit den Siegpunkten, dass deine Lebenspunkte die Siegpunkte sind, hervorragend, funktioniert super. Habe ich noch nie gesehen, dass da irgendwie jemand dann frustriert war.
Ich auch nicht.
Und genau deshalb finde ich es halt richtig, richtig gut, ne? Weil das wieder mal was Neues ist, ne? Nur nicht das 500. Eurogame.
Ja, plus eins auch hier. Ich habe auch noch zwei Spiele, wo ich sage, weiß ich nicht, ob sie es werden. Also bei dem einen bin ich sicher, es wird es nicht. Aber das eine muss ich zumindest erwähnen, weil es in die Kategorie passen würde von der Komplexität. Und das ist Decorum. Ich weiß gar nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt.
Ja, das ist dieses Einrichtungsding, ne?
Ja, genau. Das hat auch den Untertitel A Game of Passive Aggressive Cohabitation, also ein Spiel über passive Aggressivität cool. quasi. Also wir
schreibt unseren Podcast.
Ja. Sehr schön. Hallo. Das sollten wir mal live spielen. Ich glaube, das ist gar nicht gut. Das Spiel, wo ich sage, da bin ich am frohsten, dass es eine deutsche Variante gibt, weil die englische, also ich kenne kein Spiel, was schlimmere englische englischeren Slang beinhaltet. Also da verstehe selbst ich kaum noch ein Wort. Tatsächlich. Das ist zum Glück nur Flufftext, aber das ist schon heftig. Wenn du Too Many Bones im Slang überholen kannst, dann weißt du hast es geschafft. So. Und das ist bei Decorum. Worum geht's? Wir ziehen meist irgendwie um oder gestalten ein Haus um. Es gibt verschiedene Szenarien. Entweder zu viert oder zu zweit. Und versuchen, unsere eigenen Bedingungen zu erfüllen. Es ist also so ein bisschen ein Deduction Game. Ja, also wir haben verschiedene Sachen, die erfüllt werden müssen, wie zum Beispiel jeder Raum auf der linken Seite muss blau gestrichen sein und das Haus muss mindestens eine antike gelbe Lampe beinhalten, zum Beispiel. Und der andere hat dann aber zum Beispiel der Raum links oben muss gelb gestrichen sein. So, und jetzt kann man sich schon vorstellen, wie das dann im Spiel abläuft. Dann versucht der eine, den Raum blau zu streichen. Du kannst immer eine Aktion machen, entweder was wegnehmen oder umtauschen. Und versuchst so in einer sehr steigernderen Schwierigkeit zu schauen, dass du mit dem anderen so gut harmonierst, dass du irgendwie es schaffst, mit ihm zusammen ohne Aggression zu leben. Und das macht Spaß. Ich glaube nicht, dass es gut genug ist für die Jury. Für mich ist es auch eher so ist ein gutes Ding, aber jetzt auch nicht so, dass ich mir da das Kennerspiel wünschen würde. Aber das habe ich bisher wenig gehört. Ist bei Skellig rausgekommen. Und ich habe auch viel Negatives darüber gehört. Ich habe viel gehört von, das ist ja nur ein, ich entferne das. Ist das jetzt Zufall, ja oder nein? Ich würde nicht so weit gehen. Ich glaube, dass das schon einen gewissen Anspruch hat. Und wenn man es ein paar Mal gespielt hat, auch mal irgendwie erschließen kann, darum geht es dem einen jetzt vielleicht. Aber diese Deduktion steht nicht so im Vordergrund, sondern es geht wirklich darum, so ein bisschen das Puzzle zu lösen, ohne die Information des anderen zu können. Und da finde ich es gut, aber nicht gut genug für eine Jury. Und der zweite Titel ist zu schwierig. Ich habe im letzten gespielt darüber gesprochen, das ist Isis Vanguard. Da sind wieder ein paar Partien dazugekommen. Ich habe weiterhin richtig Laune daran. Ich gucke mal gerade live nach. Das müssten mittlerweile um die 30 Stunden sein, die wir dieses Spiel schon gespielt haben. Jede Woche tatsächlich. Also das ziehen wir durch im Gegensatz zu Osworn, was wir ja relativ früh abgebrochen haben. Nee, wir haben es 20 Stunden, 44 Minuten gespielt. Aber wir haben auch so ein Drittel. Ein Drittel ungefähr, würde ich sagen, haben wir geschafft. 60 Stunden, sagt man, geht die ganze Story, ist ein Kampagnenspiel. Ist dann doch sehr Eurogamig und auch nicht so immersiv wie jetzt Unsettled, aber hat eine sehr coole Kampagne und hat immer wieder Überraschungen parat. Das, was ich bei Osworn so ein bisschen bemängelt habe, dass da die besten Sachen am Anfang irgendwie gekommen zu sein scheinen. Zumindest waren ja die letzten drei Partien irgendwie so ein bisschen Filler. Das habe ich hier nicht das Gefühl. Also immer, wenn man denkt, okay, jetzt weiß ich ungefähr, in welche Richtung das Spiel geht, knallt es dir einen vom Latz und plötzlich geht es in eine andere Richtung oder es gibt zumindest ein paar Wendungen, wo sich dein Spielverhalten ein bisschen ändert oder du neue Sachen öffnen kannst. Das finde ich sehr gut. Wie gesagt, zu schwierig. Mehr dazu in der Gespielt-Folge.
Ich wollte gerade sagen, der Simon vermisst unsere Gespielt-Folgen und mogelt hier die ganzen
ich habe das ja in der letzten erwähnt.
Spielerei.
Ich habe das in der letzten erwähnt, aber Kenner-Expertenbereich gehört halt hier auch irgendwie rein.
Ja,
sag ich.
Okay, was hast du? Wie ist es denn, wo du gerade bei Decorum Koop-Spiele sagtest, mit Skyteam?
Ja,
zwei das Spieler ist gut, spielen, dass du dadurch ein bisschen unwahrscheinlicher, aber da sind sich die Leute ja fast einig, dass es fantastisch ist. Ich bin selber noch nicht dazu gekommen, es zu spielen, weil das Flugzeugthema da ein bisschen im Weg steht, hier im Hause. Ne?
Echt?
Und Missionen reduzieren. Ja, also es ist einfach nicht die beste Zeit, um ein beliebtes Flugzeugspiel zu machen. Du hast einfach diesen Flair des Piloten und sowas. Das ist ja alles passé.
Ja, also, aber ich muss sagen, ich habe ja Flugangst und ich habe das Spiel trotzdem gern gespielt. Also wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch.
Nee, es geht ja nicht um die, es geht ja nicht um die Flugangst. Es ja, geht aber generell um die Stellung des, des Fliegens.
Ja, auch natürlich.
Mehr als des, des Autorennens.
Ja, ich stimme dir da 100% zu. Ich bin ja auch emotionstechnisch absolut gegen Fliegen. Aber ich sag mal, meine Flugangst ist noch krasser als das. Also meine Flugangst
auch als globales ist so, Problem, Simon.
Nee, das Problem ist wirklich, dass ich Jahre nach meinem letzten Flug noch Albträume davon bekomme und ich schaffe es trotzdem, dieses Spiel zu spielen. Also es geht.
Okay, ja gut. Ja. Ich finde, das sind zwei unterschiedliche, naja, ist egal. Es ist gut, dass du deine Flugangst
so mein, also ja.
Das Spielspiel.
Wie also, findest du es denn, Simon?
Ich habe auch wirklich eine Abneigung gegen das Thema. Das ist das, worauf ich hinaus will. Also, aber auch aus persönlichen Gründen, ne? Und aus umwelttechnischen Gründen. Aber ich finde es gut. Ja. Ich fand es nicht so herausragend wie andere. Ich habe allerdings auch nur die ersten paar Flughäfen gespielt. Ich weiß nicht, inwiefern das da noch ranzieht. Ich finde, die Entscheidungsmöglichkeiten sind manchmal ein bisschen sehr begrenzt. Es ist eigentlich schon sehr vorgegeben, wie du das Spiel spielst. Es macht trotzdem Spaß, weil es auch immersiv ist, weil es sehr kompakt ist. Das macht mir Spaß. Ich habe es tatsächlich verkauft, weil mir jemand einen sehr guten Preis geboten hat. Und ich wollte es dann auf Deutsch holen, um es eben dann auch nochmal vielleicht mit auf die Arbeit zu nehmen, um dieses Kooperative, ohne zu kommunizieren, auch nochmal zu üben. Das fand ich echt gut. Würde aber sagen, dass es wahrscheinlich, also von denen, ich habe es auf Platz 3 gesetzt, von der, die ich denke, die Jury nominiert. Aber denke, es hätte auch dann nach Mischwald und Veil of Eternity die schlechtesten Chancen. Einerseits durch die Zwei-Personen-Geschichte, andererseits aber auch von der, vom gesamten Spiel her, würde ich sagen. Wie siehst du das, Stefan?
Ja, also ich habe es tatsächlich auch erst letztes Wochenende zum ersten Mal gespielt und sehe das so ein bisschen ähnlich, was du ganz kurz angerissen hast. Also ich finde es auch gut, also sehr, sehr gut bis mit Potenzial auf sehr gut. Ich hatte bisher auch so ein bisschen die Kritik, wir haben auch nur die ersten 3 Flughäfen gespielt und da so ein bisschen die Sorge einfach, dass es zu oft keine wirkliche Entscheidung gibt. So, also nicht, natürlich hast du schon, ne, musst gucken, wohin. Aber das wäre so ein bisschen die Sorge langfristig. Ich hatte so ein paar Under Falling Skies Vibes, ne, mit diesen zusätzlichen Sachen immer, die dazu kamen. Aber nö, also ich gehe auch davon aus, dass es auf unter den 3 Nominierten landen wird, aber wahrscheinlich nicht gewinnen wird.
Ja, glaube ich auch. Das ist so, wie es ist.
Ja. 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 Schönes Material, kann man machen, ist gut. Die Mechaniken machen Sinn.
Das passt. Material übrigens komplett umweltfreundlich verpackt, ne?
Immerhin, ja, das war auch scheiße, muss ich ehrlich sagen. Also da muss ich kurz haten und loben zugleich. Du musst den Sticker auf dieses Flugzeug, ist das in der deutschen Version auch, dass du den selber draufkleben musst?
Sticker auf das Flugzeug?
Du hast so eine Glas, so diese Plastikscheibe, musst du selber draufgedruckt.
Die war draufgedruckt
in Deutsch. Aha, sehr gut in der deutschen Version, weil in der französischen, die ich von der Messe mitgenommen habe, vollkommen verschissen. Wir haben es versucht, ordentlich drauf zu machen, überall Luftblasen. Es sah aus wie wirklich katastrophal. Ich war so traurig, weil ich dachte, jetzt habe ich das Spiel, jetzt kann ich es nicht mal mehr verkaufen, wenn es schlecht ist. Und es sieht auch noch scheiße aus. Und dann habe ich den Verlag angeschrieben, habe Scorpion Masqué geschrieben. Und die haben mir sofort eins zugeschickt. Einfach so super nett. Also ohne, dass ich irgendwas bezahlt habe. Und es war auch noch mein Verschulden, dass sich das so scheiße draufgeklebt hat. Also Shoutouts gehen wirklich raus an den Verlag. Das fand ich super nett. Also fand ich richtig klasse.
Ja. Kann sich der Schwerkraftverlag am Beispiel dran nehmen.
Ich bin pro Schwerkraft.
Das ist die eigene Folge.
Ist so.
Was auf Flugangst?
Sky.
Ja. Genau.
Entschuldigung.
Danke für diesen geistreichen Beitrag. Dafür bist du heute hier. Stell dein Licht nicht unter den Chat. Du hast schon viele Sachen schön gesagt, aber Thomas, das war die beste.
Ich übergebe dich mal kurz. Oder möchtest du noch ein Spiel in die Runde werfen?
Ja, klar. Also den Thomas meinst du?
Ja, Thomas.
Ja, natürlich, wenn er was hat.
Ich habe nichts mehr. Wir haben alles genannt, was ich beim
Kinderspiel. Ich habe noch eins, wo ich sage, das hätte es verdient, weil Nachfolger von einem guten Spiel Das vielleicht, ich denke, Stefan hat es gespielt, ich glaube Thomas nicht. Und zwar Everdell Farshore. Quasi der Standalone-Nachfolger zu Everdell. Habt ihr beide nicht gespielt?
Nee.
Ha?
Ich habe auch noch nicht. Du hast uns immer geschrieben, wie gut das ist, aber ich habe gedacht.
Ich finde das, also nachdem ich Farshore jetzt gespielt habe, finde ich das Grundspiel tatsächlich nicht mehr so gut. Also Farshore macht alles besser, so ein bisschen. Macht es ein bisschen leichter tatsächlich.
Was macht es besser in zwei Sätzen, die Grundmechaniken, die es verbessert?
Die Grundmechanik bei Everdell ist, dass du, wenn du Gebäude baust, umsonst den zugehörigen, das zugehörige Tier spielen darfst. Das nimmt aber natürlich in Anspruch, dass du den Zufall hast, dass das Tier dann auch da liegt. In Everdell Farshore hast du Gebäude und darfst dreimal in deinem Spiel zu einem passenden Gebäude einen Anker drauflegen und ein beliebiges Tier, was dazu passt, hinspielen. Das heißt, es nimmt diese Zufälligkeit dieser Kartenauslage, weil es sind echt viele Karten, ja, nimmt es weg. Und das ist eigentlich der Hauptmechanismus, der es richtig gut macht. Und ansonsten gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, aber das würde ich sagen, ist super teuer. Das muss man dazu sagen. Kostet, glaube ich, 70, 80 Euro neu. Das wird ein Punkt bei der Jury sein. Ansonsten würde es schon in die Kennerspielkategorie passen. Und dadurch, dass sie das erste nicht ausgezeichnet haben, was ich gar nicht verstehen kann, warum, könnte ich mir vorstellen, ne, bei Pegasus jetzt erschienen, dass sie vielleicht da jetzt nochmal zumindest auf die Longlist es packen werden. Ja. Was hast du, Stefan?
Ich habe ein Spiel, ich habe mich ein bisschen versucht, auf diese Folgen vorzubereiten und da habe ich auch in die Podcasts so reingehört, der Spiele-Jury, da gibt es ja doch einige Leute, die dort unterwegs sind und Podcasts auch haben und da bin ich über das Spiel Tracking, Reise durch die Zeit gestolpert, was auch, glaube ich, in diesem spielerischen Quartett, glaube ich, das ist ja, glaube ich, auch der Podcast der Spiel des Jahres, als ich glaube, zumindest von 3 von 4 Leuten dort als sehr gut empfunden wurde. Und für mich war, ne, vielleicht kurz, worum es geht, ist nämlich relativ simpel erklärt und vielleicht auch zu simpel.
Reist durch die Zeit.
Es ist, man sucht sich aus einer Auslage von 5 Karten eine aus und man möchte eine Zeitreihe bilden, die idealerweise möglichst lang ist und du darfst halt immer nur Karten auswählen, die weiter in der Zukunft liegen als deine letzte. Ne? Wenn du irgendwie jetzt 1920 hast, willst du im besten Fall 1925 oder 21 natürlich, wenn es die denn gibt. Und da versuchst du dir eine Karte aus. Dazu hast du noch so ein Bingo-Board vor dir liegen und entsprechend welcher Karten du nimmst, kriegst du da verschiedene Symbole drauf, gibt dafür Siegpunkte und es hat so diesen Glenmore-Mechanismus, zumindest war Glenmore das erste Spiel, wo ich das kennengelernt habe, so ein Rondell und der letzte, der dran ist, der am weitesten hinten im Rondell steht, darf so lange machen, wie er möchte, solange noch eben der letzte ist. Und unterschiedliche Karten kosten unterschiedliche Schritte nach vorne. Ja,
das kennt man auch von Uwe Rosenberg viel, ne? Also Framework, nicht Framework, Patchwork oder Nova Luna haben das zum Beispiel auch gemacht. Ich
glaub, Oranienburger Kanal hat es nicht auch gehabt.
Ja, das könnte sein. Also das ist, ich würde es eher sogar Uwe Rosenberg zuschreiben, aber ich weiß nicht, was.
Ja,
was
ich wollte dem Uwe nichts Böses hier. Für mich war das Glenmore Chronicles 2 übrigens ein hervorragendes Spiel. Mag ich auch sehr gerne. Ja, und das war so ein Spiel, wo ich am Anfang dachte, oh ja, gerne, das hört sich interessant an. Und nach der zweiten Partie dachte ich so, ja, das ist eigentlich zu wenig. Das ist, das ist so gefühlt, wir sprachen vorhin schon darüber, so über die Entscheidungen. Ne? Also für mich ist das immer, wie viele Entscheidungen habe ich, die qualitativ wichtig sind und auch an der Anzahl, die dem Spiel angemessen sind. Und das war bei dem Spiel eigentlich so, wo ich dachte, okay, man muss eben drauf gucken und es gibt eigentlich zu oft keine Entscheidung, wo du es einfach sagst, ja, alles klar, das ist jetzt die entscheidende Karte, dann warte ich jetzt noch 3 Stunden, bis ich okay, gut, dann ist sie weg, okay, wir gucken, alles klar, jetzt ist das die Karte, die alle anderen machen überhaupt gar keinen Sinn. Und das fand ich so sehr underwhelming für das Spiel und konnte die Begeisterung da auch relativ wenig verstehen.
Für mich die Jury ist das gut gefunden?
Ja, also in dem Podcast wurde das, wie gesagt, 3 von 4 Leuten fand das sehr gut. Und daher habe ich das tatsächlich auch so ein bisschen Sorge, dass das da irgendwie nominiert wird, weil dafür war es einfach zu schwach. Also,
was ist eigentlich eher Spiel des Jahres Kandidat? Haben die es als Kennerspiel deklariert?
Das haben sie, glaube ich, nicht gesagt. Ah, okay. Also vielleicht, also ne,
ja, ist ja nicht schlimm, wenn wir das jetzt hier drin haben.
Für Spiel des Jahres nee, hätte ich jetzt
also auch gedacht, ist das total lame.
Ja, total lame.
Ich war super gehypt, weil das hatte irgendjemand vor einem Jahr schon auf Englisch und fand es gut und es war nicht zu bekommen und dann war es angekündigt auf Deutsch und ich dachte, oh cool, hab's direkt auf der Messe mitgenommen und es war so, wir haben es einmal gespielt und dachten so, ja, okay. Und dann habe ich es verkauft. Weil ja. Ich dachte auch so, also erstmal, das Material mag zwar eigentlich ganz cool sein, aber ganz echt, diese Taschenuhren in Plastik, da hätte ich lieber irgendwie ein Holzscheibchen gehabt. Das hätte ich nicht gebraucht. Das sieht auch komisch aus.
Ja, wobei ich sagen würde, also das Material mag ich wirklich.
Ja, aber es ist halt sehr viel Plastik. Es ist sehr viel Plastik und nicht so liebevolles Plastik.
Ich würde trotzdem sagen, für, ich glaube, 30 Euro kriegst du ja, das eigentlich. Dafür ist es echt gutes Zeugs, was da drin ist. Ne?
Ja, aber es ist halt Plastik. Also da, da hätte ich lieber ein minderwertiges Holz gehabt. Also das ist wirklich hässliches Material. Das muss ich einfach so sagen.
Das würde ich jetzt nicht mitgehen. Nein. Also,
das ist so billig Plastikscheiß. Ganz ehrlich, das ist ja nicht liebevoll. Das ist, Thomas, guck's dir bitte an bei BG.
Entscheide bitte du jetzt. Ich sage,
das sieht doch scheiße aus.
Das sieht doch super aus.
Ich weiß, dass es noch ein bisschen grell ist, ne? So ein bisschen toll.
Eine kleine Anmerkung, also ich finde es generell von der Aufmachung eigentlich gut gemacht, auch auf den Karten, auf der Rückseite, ne, auf den Rückseiten die historischen Events so ein bisschen erklärt, also ein bisschen Kontext dazu. Ja, also
jo, ich glaube, also für mich ist das so ein bisschen ein Materialblender, weil jeder, den ich kenne und auch als ich es mir damals gekauft habe, war so, boah, ja, für 30 Euro gutes Material. Ja, ne? Das ist aber nicht, also ja, also ich finde es spielerisch, wie du schon gesagt hattest, so viele Optionen gibt es nicht, die du machen kannst. Es ist relativ belanglos, es spielt sich nicht spannend runter. Für mich war das tatsächlich ein Flop der Messe. Also für mich war es wirklich nicht gut genug, um es zu behalten und habe es auch sofort wieder verkauft. Was ich sehr schade finde, weil ich fand das Thema eigentlich spannend und mochte das Cover auch sehr gerne, aber das reicht nicht. Das reicht nicht mehr zum Glück.
Warte ab, wir sehen es in der Nominierung vom Spiel des Jahres
wieder. Boah, wehe. Also wehe, dann machen wir hier eine Rage-Folge, sagst du dir. Weil das ist wirklich, also ganz ehrlich, das sehe ich nirgendwo und ich finde es auch nicht gut.
Ich glaube
eigentlich
nicht.
Müsste der
dann machen wir eine Rage-Folge. Dann wird ja aber...
Dann spielen wir es vorher.
Aber Thomas. Hallo, dann aber... wenn die nicht
hast du dir die Materialien angeguckt?
Ja.
Und?
Ich finde es gut aus.
Also hast du diese Chips gesehen, die du auf deinem Board da legst?
Ja, das ist
doch in Ordnung. Die findest, siehst du, sehen schick aus?
Ja, das ist doch wie bei Time of Empires mit dem Plastik.
Ja, aber da wären doch Holzscheibchen viel schöner gewesen.
Ja, vielleicht, aber die sehen ja jetzt
und auch nicht umweltfreundlicher.
Ja, aber ich finde nicht, dass das, also es sieht aus wie ein rundes Paket.
Go. Gut, go, go, go. Ich habe noch, ich sehe gerade, ich habe gar nicht mehr viel. Ich habe tatsächlich nur noch zwei Spiele. Ich würde die auch beide ganz schnell abarbeiten. Ja, das eine ist Die Wölfe von Skellig Games.
Habe ich gar nicht dran gedacht. Ja.
Ja, müsste in den Jahrgang fallen. Wenn nicht, tut es mir leid. Ein Area-Control-Spiel, wo wir ja sehr schönes Setting haben. Eigentlich finde ich es ein bisschen schade, dass es dann doch so ein bisschen Fantasy geworden ist. Ich hätte irgendwie es cooler gefunden, wäre es nicht so Fantasy-Wolfs-mäßig geworden, sondern wäre es so ein bisschen realistischer gewesen. Das hätte ich noch mehr gefeiert. Aber ein knallhartes Area-Control-Spiel, wo wir versuchen, auch gegebenenfalls Wölfe von anderen Rudeln abzuwerben. Ein Spiel, was aber auch hart AP-anfällig ist. Selbst bei mir. Was ich als negativ empfinde. Weil
sag mal, dadurch, was anfällig?
AP, also Analysis Paralysis.
Ah, ja,
dass ich zu lange, dass ich zu lang über meinen Zug überlege. Es hat einen recht cleveren Auswahlmechanismus, weil man seine Plättchen umdreht und je nachdem dann immer in verschiedenen Gebieten agieren kann. Es hat auch so ein bisschen den Scythe-Tableau-Building-Aspekt, dass man quasi seine eigenen Aktionen so ein bisschen weiter pusht und ein bisschen besser hinkriegt. Ich finde es super. Zu zweit hat es mir leider gar nicht gefallen. Also da fand ich es nicht gut genug, auch wenn BGG sagt ja. Deshalb ist es bei uns auch wieder ausgezogen. Ich würde es aber jederzeit nochmal mitspielen. Für mich ist das so ein Ding, das muss man erwähnen. Das wäre aber für mich jetzt auch kein Kennerspiel des Jahres-Kandidat. Für mich persönlich könnte ich mir aber vorstellen, dass das in der einen oder anderen Runde gut ankommt. Ich glaube aber auch nicht, dass die Jury, dafür ist es zu hart. Also dafür ist es zu hart. Aber es ist trotzdem eine schöne Aufmachung, gutes Spiel, wollte ich trotzdem kurz erwähnen.
Ich glaube, das scheitert immer so ein bisschen daran, dass das in so einer Mitte ist. Ne? Du Leute hast, die gerne so etwas härtere solche Sachen spielen im Area Control, für die ist es dann zu wenig.
Ja.
Und für die anderen ist es zu hart und too much.
Definitiv. Und dann kommen wir zu einem der traurigsten Spiele des Jahres, könnte man schon fast sagen. Wenn man sieht, auf welchem Rank das im Moment steht, nämlich auf Rank 9576, wo ich denke, was
zum
Geier hat Kosmos denn da verbockt? Also sorry, also was ist denn da passiert? Also Heroes for Sale. Man könnte sagen, man hätte es präsentieren können in der Werbung. Einer der Designer von dem fantastischen und auch für letzte Spiel des Jahres nominierten oder zumindest auf, doch, ich glaube, es war nur auf der Longlist, ne? Spiel des Jahres Titel Mindbug hat das neue Duellkartenspiel entwickelt, was Anleihen von Mindbug hat. Es geht um Heroes for Sale. Wir spielen abwechselnd. Also es ist ein Beatspiel für zwei Personen. Es ist fantastisch. Es hat Artwork von Vincent Dittré. Ja, wir spielen, wir haben eine Hand und wir müssen jede Runde eine Karte ausspielen. Und der andere darf dann sagen, wie viel er maximal dafür ausgeben würde. Und danach darf man sich selbst entscheiden, nehme ich es für eine Münze mehr oder lasse ich es dem anderen. Und so entwickelt sich im Laufe des Spiels wirklich so ein Herausfordern des anderen. Und was biete ich ihm jetzt an, was er dann vielleicht nehmen könnte, damit ich im nächsten Zug mehr Geld habe, weil er sich es jetzt schon genommen hat? Oder biete ich jetzt exorbitant viel, weil die einfach absolut Metakiller für mich wäre? Es ist schwierig, würde ich sagen. Deshalb würde ich auch es genauso wie Mindbug in Kennerspiel des Jahres setzen. Ich würde es auch über Mindbug von der Komplexität setzen. Es ist sehr clever und für mich ein 10 von 10 Spiel. Eins der Spiele des Jahres. Und ich frage mich da wirklich, was Kosmos da gemacht hat. Wir stehen bei 114 Ratings bei BGG. Was ist denn da passiert?
Leute hören dir zu und spielen Mindbug.
Ja, Mindbug ist auch, finde ich, wenn man jetzt sich für eins entscheiden müsste, auch das bessere von den beiden Spielen. Definitiv.
Aber das ist auch schon die Antwort.
Die Antwort, denn die Antwort ist, Kosmos bringt einfach sehr, sehr viele Spiele wahrscheinlich raus und ich habe nirgendwo dieses Spiel präsent gesehen. Ich habe das mal in einem Rückspiegel von den Spiele-Dinos habe ich es gesehen. Aber ansonsten, das hat kein Influencer erwähnt. Ja, also ich bin immer der Einzige, der sagt, Leute, schaut euch das an, das ist ein super Spiel. Es gibt niemanden, es ist, also gefühlt ist das bei Kosmos irgendwie falsch aufgehoben. Die haben nicht diesen Markt dafür, den sie bedienen wollen.
Die hätten das jetzt machen müssen wie mit Star Wars Unlimited bei Asmodee.
Es steckt, entweder so, aber es steckt halt die Zielgruppe ist nicht bei Kosmos. Das ist das Problem. Die Zielgruppe ist ganz woanders.
Die haben sich das gezogen, weil sie dachten, der Christian Kudler geht gerade gut. Ne? Klar, kannst du machen.
Nein, das glaube ich nicht, dass sie sich das deshalb.
Ja, aber
sie haben
sich
gezogen. Weil es ein hervorragendes Spiel ist, haben sie sich gezogen. Und gesagt haben, das finde ich clever. Mindbug haben wir sehr gefeiert. Wir hätten sowas gerne auch bei uns. So, aber warum vermarktet man es dann nicht vernünftig, sodass Leute darüber sprechen, dass Leute sagen, ey, das ist das Nicht-Sammelkartenspiel 2023, was ihr euch für unter 10 Euro kaufen könnt, womit ihr unzählige Partien Spaß haben könnt. Ja, es hat ja auch diese Keywords, es hat diese klassischen Duellaspekte, die wir aus anderen Sammelkartenspielen oder TCGs, Living Card Games oder was auch immer kennen. Da sind viele Mechaniken dabei, die gut sind und es ist so innovativ. Für mich Top 1. Also für mich ist das Kennerspiel des Jahres, Punkt. Da gibt es keine Diskussion, aber es macht mich einfach ein bisschen traurig. Ja, für mich, ich sage für mich.
Also,
es macht mich einfach traurig, dass Kosmos da scheinbar überhaupt nicht den Nerv getroffen hat und vielleicht versuchen sie es nochmal irgendwie zu vermarkten. Ich habe es auch auf der Messe nur an so einer Plakatwand das Cover gesehen und ansonsten auch auf den Tischen gar nicht präsent und so. Das hätte man anders aufziehen können, finde ich.
Das war aber
ich bin
eh
da
weird,
so frustriert, weil das Spiel hat so viel mehr verdient.
Also stimme dir zu. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Generell muss man einfach sagen, ne, Mindbug ist ein Megaspiel. Ne? Also wirklich
das beste Spiel überhaupt.
Aus deiner Sicht das beste Spiel überhaupt, würde ich jetzt nicht, für mich nicht, aber es ist einfach auf jeden Fall All-Time-Classic, ein richtig tolles Ding, was da rausgekommen ist. Und Heroes for Sale ist einfach eine sehr, sehr gute Alternative zu einem Mindbug. Und dafür hast du vollkommen recht, ist es eigentlich wirklich sehr traurig, dass es dort auf diesem Platz ist, weil es auch mal eine super gute Abwechslung zu einem Mindbug ist, mit einem echt innovativen Mechanismus, würde ich dir zustimmen. Und es ist ein Preis-Leistungs-Mega-Deal, ja, mit den unfassbar. 10 Euro.
Das Artwork sieht auch gigantisch gut aus von Vincent Detré. Das ist fantastisch.
Ja, also wir haben ja oft unterschiedliche Meinungen, aber da sehe ich genauso.
Thomas, du hast auch mit mir gespielt. Du musstest ja auch mit dir gespielt.
Ne? Ja, aber wie gesagt, also es hebt sich für mich nicht genug vom Mindbug ab. Es ist ein gutes Spiel. Aber ich sehe es halt auch gerade in dem Kontext schwierig. Also Duellkartenspiele sowieso. Ne, beim Kennerspiel des Jahres, das wäre ein Ding, wenn Stokana oder Star Wars Unlimited machen würden, die ja durchaus nominiert werden könnten.
Boah, hör auf.
Ja, warum?
Nein,
könnten sie durchaus Stokana nehmen.
Da ist sofort gecancelt, ganz ehrlich. Dann ist der Preis, dann ist der Preis tot. Ganz ehrlich.
Oh, ja. Ja. Und dann geht meine Stimme dieses Jahr an Locana.
Ja. Also Heroes for Sale. Ich will nochmal betonen, es ist nicht Mindbug und es spielt sich auch nicht wie Mindbug, nicht annähernd. Na, du musst den Gegner viel, viel mehr, also es hat schon ein bisschen was auch von Android Netrunner, so ein bisschen zu lesen, wie viel wird der andere denn jetzt dafür bieten? So, und ein Beat-Spiel für zwei Personen zu machen, das funktioniert und zwar so gut funktioniert und das mit einem Sammelkartenspiel, ja. Für mich 10 von 10. Also ich habe es unzählige Male gespielt. Ich kann nicht verstehen, warum da keiner drüber spricht. Auch ihr Influencer, wenn ihr zuhört, seid angesprochen, holt euch das Spiel und sprecht darüber. Wenn ihr Bock drauf habt, natürlich.
Nein, holt es euch auf jeden Fall.
Also für die, ganz ehrlich, für 10 Euro, was ist denn da?
Schreibt alle Kosmos an, ob der es umsonst bekommt. Weil die wissen nicht, wie das geht.
Weil 10 Euro zu viel Geld sind. Willkommen in der Welt der Influencer. Ja,
ja, ich weiß nicht, wie das da läuft. So.
Tatsächlich, Shoutouts gehen raus an die Spiele-Dinos. Die haben mir das Spiel vorher zugeschickt. Die haben mir das einfach geschenkt. Die hatten das in einem Video erwähnt und ich habe gefragt, wie sieht's aus, könnt ihr mir mal die Anleitung, weil ich war richtig gehypt auf dieses Spiel, könnt ihr mir die Anleitung mal abfotografieren? Auch richtig weirde Anfrage von mir, merke ich so gerade. Wie werden die sich denn gefühlt haben? Na, jedenfalls, ich so, ja, schick mir die Adresse, dann schicke ich es dir direkt rüber. Ich so, wie krass ist das denn? Ja, nett, danke dir. Braucht ihr das nicht mehr? Nee, wir sind erstmal durch damit. Ich so, ja, mega geil. Dann habe ich es vor der Messe tatsächlich erhalten. Hab dann noch versucht, den Versandkosten zu zahlen. Das ging auch nicht, weil die gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Also richtig cool. Und dann nur, ja, dann gib mir eine Limo auf der Spielemesse aus. Dann haben wir da auch geschnackt, habe ich dem eine Limo gegeben, haben wir extra eine Fritz-Limo von zu Hause. Auch richtig weird einfach von mir. Aber egal, so bin ich halt.
Nicht die 6 Euro Messe-Limo gekauft?
Nee, habe ich nicht. Ich hatte eine Fritz in meinem Koffer drin. Und ich habe es mir trotzdem noch zweimal gekauft. Ich weiß nicht, warum ich jetzt noch eins original verpackt hier habe, aber ich habe es noch zweimal gekauft. An mir lag es nicht, dass es nicht verkauft wurde. Ich, wie gesagt,
ja, wir haben ja jetzt lange genug schon drüber gesprochen.
Ja, aber man kann es nicht oft genug erwähnen. Wenn ihr Duellkartenspiele mögt, so, und ihr sagt, ich will nicht für 10 Euro eine Magic-Karte kaufen oder eine Disney-Locana-Karte oder ein Fünftel Star Wars Unlimited-Karte, ja, dann kauft euch doch dieses Spiel. Ja, dann wären wir sehr verbunden.
Wir empfehlen euch, Stefan und ich empfehlen euch folgende Magic-Karte für 10 Euro.
Ja, genau. Gut, bevor das hier eskaliert. Ja, genau. Das waren tatsächlich meine Picks.
Ich habe noch drei Spiele. Zwei.
Drei?
Ja, genau. Also ein Special-Thema können wir noch ans Ende anwerfen. Ich selber werfe einfach noch zwei Spiele rein, die ich natürlich nicht so emotional präsentieren werde wie du gerade, aber ich erwähne sie einfach mal kurz. Nummer eins ist für mich das einfachere Planet Unknown, was gefühlt auch so ein bisschen untergegangen ist, aber ist jetzt auch einfach ein solides Spiel. Wir reden über Tipperary. Und Tipperary hat im Vergleich zu Planet Unknown zwei, würde ich sagen, signifikante Änderungen. Nummer eins ist, wir werden einfach zwei Plättchen zugeteilt per Zufall. und legst die ähnlich an. Die Besonderheit bei dem Spiel im Vergleich zu Planet Unknown ist halt A, es ist kürzer und B, das Anlegen der Teile ist halt komplexer. Ne? Also das ist halt der Hauptmechanismus, weil die Teile an sich sind, ne, bei Planet Unknown sind die ja Tetris-ähnlich, sehr simpel anzulegen. Und die Tipperary-Teile, die haben noch mal eine Ecke mehr an der, ne, ein bisschen schwieriger, die sinnvoll anzulegen. Und ist jetzt nicht herausragend, er findet das Spiel jetzt nicht neu, aber fand ich auch gefühlt ein bisschen zu selten erwähnt, weil es nämlich das macht, also es bleibt tatsächlich auch bei mir in meinem Schrank, 5 bis 6 Spieler, mal eben eine halbe Stunde ein Spiel damit machen, ist eben da sehr gut möglich. Mhm. Und zweite Erwähnung wäre jetzt noch einmal Imperial Miners.
Oh.
Das war halt auch okay. Aber das könnte ich mir, ne, das war auch so ein 7 von 10 Spiel. Da, nee, ja, so viel nicht. 6 von 10.
Also Tipperary kann ich mir auch vorstellen. Das ist schon länger auch so ein Ding, was man immer wieder hört. Bei Imperial Miners weiß ich nicht.
Hast du gespielt?
Ja, fand ich massiv mittelmäßig. Also das würde ich, ja, nee. Also mich hat es nicht überzeugt. Ich war aber auch kein Imperial Settlers-Fan, wobei es ja nicht viel miteinander zu tun hat. Aber nee. Aber
ich fand den Mechanismus eigentlich sehr schön, ne? Mit den, dass du dir die Karten raussuchst und guckst, wie du das dann am besten anbaust und da ein paar nette Kombinationen hast. Ein bisschen glückslastig, je nachdem, was du ziehst, kannst du natürlich stärkere und schwächere Kombos machen. Wie gesagt, wird jetzt auch nicht.
Also das würde mich schon sehr frustrieren, wenn es das werden würde.
Das wird es
also
auf keinen Fall. Und
ich fand es mittelmäßig. Mehr als mittelmäßig. Ich kann nicht mal okay sagen. Ich fand es mittelmäßig. 5 von 10. 5 von mir. Im ersten Eindruck.
Also das finde ich schon, ich finde schon, das ist schon so ein solides Ding, auch für so ein, für mich genau in dem Kennerspielbereich, wo es eigentlich sein sollte. Also eher eben als so heavy Schwergewichte. Und let's leave it with that. Ein Spiel, was ich noch rüberwerfen wollte, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr es beide gespielt habt oder nur du, Simon, nämlich ein relativ bekannter Podcast hat relativ viel, YouTube-Kanal, hat relativ viel über Bierpioniere gesprochen als Anwärter auf den Titel, was ja eine, bei uns der André, ne, schon länger.
Grüße gehen raus.
Richtig, richtig.
Oder guter Mann.
Würden wir es nicht kennen, bester Mann, mitgebracht hat. Es ist, glaube ich, ein Viticulture mit Bier, oder?
So kann man das anfangen zu beschreiben. Also ich persönlich muss sagen, ich hatte schon beim Spielen Spaß. Ne, also Thomas Spitzer, der Autor, sagte wohl auch, er hat sich definitiv davon inspirieren lassen. Ich würde aber auch sagen, es ist das schlechtere Viticulture, leider. Also ich glaube, wenn Viticulture nicht existieren würde, würde das Spiel schon ein anderes Standing haben. Dann wäre es definitiv cooler, aber so wirkt es so ein bisschen, ja, also ich fand's okay. Ne? Also ich fand es so solide, 6 von 10 für mich. Ich würde es auch nochmal mitspielen. Was mein Problem dabei war, war erstmal, ich bin kein Alkoholiker, wollte ich schon sagen. Ich bin kein Alkoholfan. Ne? Ich trinke keinen Alkohol, ich trinke alkoholfreies Bier. Ne? Jeder, der mich beim Spieltreff sieht und der Thomas, wissen alle, ich trinke kein alkoholfreies Bier, aber das war es auch. Ich habe Thomas lacht, ich lach, was los?
Das wissen alle über mich.
Das wissen doch, weiß doch jeder.
Jetzt wissen es alle.
Ich habe heute auch egal. Ich kann, wenn ich inhaltlich raus bin, kann ich mich ganz auf euch konzentrieren. Das ist wunderbar.
Das ist gar nicht.
ich finde, es ist ein Mechanismenmix. Es bedient sich für meine Begriffe zu viel an Viticulture. Auch wenn da, glaube ich, andere Meinung sind. Ich finde, dass doch zu viel davon sich bedient wird. Mir zu wenig Überzeugung in den anderen Mechanismen steckt. Also die anderen haben mich einfach nicht so überzeugt, die über diese Mechanismen Viticulture hinaus gingen.
Da habe ich daher, eine Frage zu, tatsächlich. Ja? Weißt du, warum da Trading dabei steht bei Boardgame Geek? An bei den Mechaniken?
Trading steht ja, du verkaufst ja dein Bier.
Aber nicht zwischen den Spielern, ne?
Nee, wie bei Viticulture.
Ja, gut.
Ich muss sagen, ich fand es nicht so rund. Also Viticulture ist für mich aber auch eins der besten Eurogames. So.
Ja.
Und Bierpioniere reiht sich in so soliden Spielen unter. Ne? Also ich fand es nicht schlecht, aber mir hat so ein bisschen diese Eigenständigkeit gefehlt. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man sich einem Mechanismen bedient, ne, wie bei die Wölfe, dass man da ein bisschen Scythe mit einbezieht und so. Überhaupt kein Problem, aber dann muss der Rest auch sehr überzeugend sein. Ne, dann muss man das so ein bisschen weiterentwickeln und für mich war es dann nicht überzeugend genug, aber vielleicht sieht die Jury das anders. Keine Ahnung, ist halt ein deutsches Spiel. Kleinstverlag. Ja, wer weiß. Aber ich weiß nicht, ob das nominiert werden würde. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
Ja. Ja, so deutsche Bierkultur, ne? Also wenn man da den Fokus drauf legt.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist auch zu familienunfreundlich, als dass man das als Kennerspiel des Jahres, glaube ich, nominieren würde.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Also wenn du in den Thalia reingehst und du siehst, Kennerspiel des Jahres 2024 ist dann Bierpioniere. Ich glaube nicht, dass das ist, was die Jury machen möchte und da bin ich auch froh drum. Da bin ich auch froh drum. Ne? Wie gesagt, keine macht den Drogen und auch Alkohol. Achtet auf euch. Damit seid ihr angesprochen. Oh. Nein.
Was?
Nein, war ein Spaß.
Jeder
sollte sich angesprochen fühlen und sein Konsum hinterfragen.
Ja,
kommen wir zu unseren Top 3. Ja? Was denkt ihr? Ich glaube, was die Jury wählt, also was ich gesagt hatte, war ja klar, Mischwald, Veil of Eternity und Sky Team gewinnen wird Veil of Eternity.
Ich sage, also übrigens ist genau, was die Jury wählen wird, sofern ein Heat nicht dabei ist.
Ja gut, Heat, davon mal ausgeschlossen. Sonst tausche ich Sky Team gegen Heat aus und dann gewinnt Heat auch.
Ja, ich würde Veil of Eternity gegen Heat austauschen. Also wenn Heat dabei wäre, wäre es Mischwald, Heat und Sky Team. Aber ansonsten würde ich dir genau zustimmen, bis auf den Fakt, dass ich glaube, dass Veil of Eternity nicht gewinnen wird, sondern Mischwald. Leider, also Anfang der Folge, es wäre nicht mein Favorit. Mein übrigens, die richtige Kennerspiel des Jahres, Dreier, also die eigentlich auch nicht diskutierbar wäre, also wirklich auch nicht ansatzweise, ist einfach Heat, Helden müssen draußen bleiben und Robot Quest Arena. Das sind die drei besten Kennerspiele letzten
Jahres. Jetzt hast du mich aber auch echt in Bedrohung gebracht. Die Top 3 finde ich auch gut.
Mhm. Ja, es ist nicht die, auf die ich Geld setzen würde, aber das
wäre... Nein, das ist deine Wunsch. Meine Wunsch wäre tatsächlich Platz 1 Heroes for Sale,
ja.
Platz 2 Too Many Bones, aber nicht, ja, weil Heroes for Sale besser ist als Too Many Bones.
Ja,
aber ist ja mein Wunsch. Ist ja mein Wunsch.
Ja, aber es ist kein Kennerspiel.
Also ja, so. Aber Dune Imperium war auch nominiert. Punkt. Fertig.
Ja.
Ja, Punkt.
Aber das ist und, ja, das war ein Fehler, egal, den ich gut finde.
Und als letztes tatsächlich wäre ich entweder bei Helden müssen draußen bleiben oder bei Mischwald tatsächlich.
Du würdest Helden müssen Mischwald vor Helden müssen draußen
nee,
bleiben?
Nee, ich würde Helden müssen draußen bleiben nehmen, aber ich gefolgt von Mischwald, weil ich denke auch so weit, dass ich denke, Mischwald könnte auch viele Leute ins Hobby reinholen. Kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, dass das ein realistischer Pick ist. Ich wollte auch einen realistischen außerhalb meiner Top 3 haben.
Mischwald, Veil of Eternity, das Sky Team, wird's werden. Ne?
Aber vielleicht gehe ich auch auf Mischwald. Nee, aber letztes Mal dann würden die auch wieder alle meckern, wieder nur Naturthemen.
Ja, aber Mischwald, das wird einfach, wird jeder sagen, ja, okay. Das
tut keinem weh.
Veil of Eternity wird aber auch jeder sagen. Aber es ist ein bisschen weniger zugänglich als Mischwald. Ja, keine Ahnung.
Also ich glaube auch, ich glaube, es wird Mischwald werden und Heat hätte es auf jeden Fall verdient, Helden müssen draußen bleiben als Nominierung oder sogar mal als Preisträger und das dritte, weiß ich nicht, ist mir egal.
Also Helden müssen draußen bleiben, sind wir uns alle einig, das wäre, wenn wir uns alle drei einen aussuchen müssten, einen Pick, dann wären wir, glaube ich, wahrscheinlich bei dem gemeinsamen Nenner Helden müssen draußen bleiben, oder?
Megaspiel.
Wäre bei uns allen in den Top 3 drin und ja, ansonsten wäre keins bei allen in den Top 3 drin. Von den eigenen.
Ja, wer ein Koop-Spiel sucht, wo er jetzt nicht keine Legacy-Kampagne fantasy-mäßig braucht, sondern immer mal wieder einzelne Missionen spielt, anderthalb Stunden, spannend, gute Mechaniken.
Super süß.
Es ist einfach so gut.
Ja, stimme ich absolut 100% zu.
Und ich habe die Hoffnung auf Heat, aber wahrscheinlich ist es ja nicht dabei.
Ich kann mir nicht, würde ich jetzt nicht drauf wetten, aber ich glaube, dass...
Habt ihr eigentlich Flamme Rouge gespielt?
Ja, Auch
und wie fandet ihr das?
Super Spiel.
Ja, fand ich auch.
Ich mag's. Ich mag's super gerne.
Was lieber? Flamme Rouge oder Heat?
Ist schwierig. Ich habe beide zu wenig gespielt, weil du brauchst halt immer eine größere Runde. Ja. Also zumindest zu dritt solltest du sein. Ich finde Flamme Rouge einen Ticken intelligenter, glaube ich, wenn du nur das Basisding nimmst, weil bei Flamme Rouge du diesen Windschatten noch viel, viel krasser berechnen musst als bei Heat. Ich finde, Heat verzeiht dann eher so einen Fehler in der Rechnung und eben nicht beim Bremsen. Wenn du aus der Kurve fliegst, ist scheiße. So, aber dieser Windschatten ist nicht so entscheidend bei Heat wie bei Flamme Rouge. Aber ich mag beide und ich finde auch bei Flamme Rouge cool, dass du mit zwei Leuten fährst. Das macht es auch nochmal spannend.
Die Überlegung, ne, welche die unterschiedliche Karten haben, auch super schön, auch schöne Erweiterung.
Also kann würde ich auch jederzeit wieder gerne spielen, tatsächlich. Auch wenn es ausgezogen ist, dadurch, dass wir es halt nicht spielen können. Ja.
Ja. Heute mal nur eine kurze Folge.
Ja, aber Thomas darf natürlich auch nochmal seines Amtes walten und hat natürlich passend zum Kennerspiel des Jahres eine Nudel rausgesucht.
Natürlich, die Girandole.
Die was?
Die Girandole.
Für
das ungeübte Auge kaum von einer Fusilli zu unterscheiden. Eigentlich gehört sie auch zur Unterart der Fusilli. Die übrigens, Spirelli ist keine eigene Nudelsorte, muss man dazu sagen. Es gibt da gewisse Unterschiede. Es gibt unterschiedliche Fusilli-Sorten und ich möchte halt passend zum Thema diese Woche eine leicht unterschiedliche andere Sorte nehmen, die sich nicht so ganz einfach von den anderen abgrenzen lässt, so wie sich das Kennerspiel des Jahres schwierig vom Spiel des Jahres abgrenzen lässt manchmal. Die Girandole sind ein bisschen länger und der Name ergibt sich aus dem italienischen Wort für Windrad, wenn die Drehung erinnert, entfernt an die Drehung eines typisch italienischen Windrades. Die Girandole, mein Pick für die Nudel der Woche.
Geil, wie lange
hat's auch echt verdient. Dran
gesessen.
Vorbereitet,
ja? Ja, geil. Da hat er uns gut zugehört, glaube ich. Die ganze Folge. Ach schön, ist doch immer wieder nett mit euch. Mhm. Und nächstes Mal, Thomas, da gibt's dann auch wieder ein Thema, was dir mehr zusagt. Das ist doch auch schön.
Echt? Was denn?
Ja, spielen im Urlaub.
Heavy Euro Games nehmen wir dann.
Das ist auch gut.
Heavy Euro Games wäre gut?
Ja, klar.
Du wolltest On Mars nicht spielen.
Nee, ich glaube, sicher wollte ich On Mars nicht spielen. Ne, wir können, was dann machen wir? Wir machen Urlaub und gespielt machen wir dann mal wieder.
Ja, gespielt muss als nächstes Jahr.
Ich möchte erzählen,
Urlaub und dann gespielt.
Ich möchte es erzählen, warum Simon Pax Penning nicht verstanden hat.
Oh, es war eine hitzige Runde gestern, muss ich sagen. Und ich habe gestern gewonnen, die Runde, will ich nur betonen.
Ja, er hat wieder den Sturm am Ende gemacht, um das Spiel zu beenden. Das ist eine andere Geschichte, die an einem anderen
Moment,
Abend erzählt werden
ich habe
soll.
Das Spiel beendet, weil ich das Spiel damit gewonnen habe. Das will ich hier betonen.
Ja, dann hat sie ja gefallen. Wie schön.
Naja, das würde ich nicht sagen. Aber dazu müsst ihr die nächste Folge, übernächste Folge reinhören. Trotzdem, Ride the Rails war geil gestern.
Das stimmt, ja, genau.
Kurzer Teaser. Ja, wieder ein Eisenbahnspiel. Das hören wir dann in der nächsten Gespielt-Folge.
Das wird eine lange Gespielt-Folge.
Gut, dann würde ich sagen, der Hype-Train startet. Wir sind auf eure Picks gespannt. Schickt sie uns gerne bei Spotify als Kommentar oder bei Instagram bin ich ja jetzt auch da für euch.
Kommt einfach bei Simon vorbei und
das bitte nicht.
Unterhaltet euch mit ihm rüber.
Nein. Ich schicke die gleich zum Thomas weiter, das kriegen wir hin.
Ja.
Wir freuen uns auf eure Einschätzung und würde sagen, bis dahin. Gerne bewerten. Den Podcast vergessen wir ja immer gerne auch.
Das stimmt. Ne?
Das darf natürlich nicht sein. So viele Leute, die unseren Podcast hören und so wenig Bewertungen, das ist ja immer so dieser Druck.
Ah, du lass doch die Leute.
Den die Influencer ja gerne machen. Nein, uns ist das wirklich egal.
Ja.
Das kommt irgendwie auch komisch, ne? Aber
so halb egal.
Also ganz ehrlich, wenn ihr es nicht machen wollt, wir sind euch nicht böse. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt.
Ja, so, das wirklich. Ist Thomas, ihr habt auch viel zu tun. Wir haben Respekt vor eurem Alltag. Ja, also das
ganz
ist
ehrlich, man hört das ja auch im Auto. Ich höre ja auch Podcasts im Auto. Da bitte ich euch jetzt nicht, während ihr im Auto diesen Podcast hört, zu bewerten. So, da fahrt bitte erst rechts ran. Das ist mir wichtig.
Fahrt jetzt alle rechts ran.
Jetzt. Boah, mitten auf der Autobahn, so im Standstreifen. Okay, das eskaliert hier schon wieder. Ich merke schon. Ja. Schön, wie wir uns eingespielt haben. Ne? Die meisten Zuhörer haben uns schon verlassen, aber gut.
Jetzt kommen die wirklich wichtigen Infos.
Die Post-Credit-Scene.
Ja, das stimmt. Aber eine Nudel gibt es nicht noch. Wir haben schon eine.
Nein, es gibt nur eine Nudel pro Folge.
Ja.
So, und jetzt ist auch mal gut. Seid nicht so gierig. Ciao.
Seid nicht so gierig. Nach 1:43, die armen Leute.
Wir kriegen die 3 Stunden noch.
Nee, heute nicht mehr zum Glück. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.